Hallo zusammen, ich bin Damian, Lehrer und Redakteur bei SRF Kids und SRF School. In meinen Jahren als Klassenlehrer bin ich immer wieder Themen begegnet, die mich herausgefordert, beschäftigt und neugierig gemacht haben. Heute gehe ich der Frage an, was die Selektion mit den Kindern macht, ob der Leistungsdruck gesund ist und ob der Übertritt nach der Primar neu gedacht werden muss. Bildungsreise. Ein Podcast für alle, die Kinder auf ihrem Lebensweg begleiten. Heute das erste Mal live im Kraftwerk in Zürich. Danke vielmals. Guten Abend und ganz herzlich willkommen hier an dieser ersten Live-Show von meinem Podcast Bildungsreise. Und es freut mich riesig, dass ihr alle euch heute die Zeit nehmt und den Weg hierher ins Kraftwerk gefunden habt. Ich begrüsse alle, die sich für das Thema Selektion interessieren, aber natürlich auch meinen Podcast ab und zu hören, vielleicht hin und wieder, das würde mich natürlich sehr freuen. Und ich begrüsse auch alle, die aus der Bildung da sind. Es sind ganz viele da, einerseits vom VSLCH, vom LCH, von der Allianz Chancen Plus, von der ZKM, aber auch Vertreterinnen und Vertreter von der Kreisschulbehörde hier in Zürich. Also ganz viele Leute aus der Bildung, die heute da sind. Und natürlich auch Leute, die mich ganz persönlich auf meinem Lebensweg begleitet haben, auf meiner Bildungsreise. Es sind heute Leute, mit denen bin ich in der Oberstufe. Ich bin mit ihnen in der Berufsschule während meiner Zeit als Koch. Es sind auch Leute da, mit denen habe ich an der PH Zug studiert. In Luzern oder in Hünenberg oder in Zürich zusammengearbeitet als Lehrer. Und es sind heute auch Leute da aus meinem jetzigen Team von SRF Kids und SRF School. Und obwohl wir alle verschiedene Bildungswege gegangen sind, heute vielleicht verschiedene Tätigkeiten ausüben und vielleicht auch nicht immer die gleiche politische Meinung haben, so haben wir wahrscheinlich eins gemeinsam, nämlich, dass wir das Beste für Kinder möchten oder sie auf irgendeinem Weg, auf ihrem Lebensweg begleiten. Der Grund, warum wir den Live-Podcast machen, ist, weil über Bildung und über die Schule sehr viel berichtet wird. Oder viele möchten mitreden, so kann man es vielleicht auch sagen. Fast wöchentlich gibt es einen Bericht und wie ihr wisst, in einer Welt, die sich immer mehr polarisiert, wo wir in unseren Bubbles leben auch, werden die Diskussionen immer ein bisschen kürzer. Wir reden nicht mehr so viel über verschiedene Meinungen und Perspektiven und genau um das geht es heute, dass wir diesen wichtigen Themen auch Raum geben und uns austauschen über das. Und alleine wäre das nicht möglich gewesen, das könnt ihr euch vorstellen. Wer das ja sich teilt, ist die Stiftung Mercator Schweiz, die heute auch da ist. Und ein grosser Dank geht da ganz persönlich an Olivia Kühni und Daniel Auftermauer, die mich da sehr fest begleitet haben und das möglich gemacht haben. Also danke vielmals. Ja, und jetzt würde ich sagen, legen wir los. Mit mir auf der Bühne heute diskutieren Beatrice Di Pizzo, Marinella Grabowatz, der Thomas Minder und der Oskar Jenny. Und jetzt, Thomas, würde ich gerne mit dir starten. Du hast an der PH St. Gallen studiert zum Sekundarlehrer. Später hast du an der PH Thurgau die Schulleiterausbildung gemacht. Du bist anschliessend Präsident vom Verband Schulleiterinnen und Schulleiter in Thurgau gewesen. Du arbeitest schon seit 21 Jahren an der gleichen Schule, in der Volksschule Eschlikon. Zuerst als Sekundarlehrer und jetzt als Schulleiter. Und seit 2019 bist du der Präsident vom Verband Schulleiterinnen und Schulleiter Schweiz, kurz VSLCH. Und du bist Papi von drei Kind. Ganz herzlich willkommen, Thomas. Du hast 2023 einen Artikel geschrieben im Schweizer Elternmagazin Fritz und Franzi mit dem Titel «Schluss mit der Selektion», ein klares Statement von deiner Seite. Du hast dort aber auch geschrieben, dass die Selektion, die die Sechsklässlerinnen und Sechsklässler machen, ein Relikt aus alten Zeiten ist und vor allem für privilegierte Teenager ist. Kannst du das noch ein bisschen ausführen, was so alt an diesem System ist?
Ja, eigentlich haben wir mit unserem System, das wir haben, mit Primarschule und Sekundarschule, ein Abbild von einer feudalen Gesellschaft, die wir kennen im 18., 19. Jahrhundert, wo Primarschule da gsi isch für die bürgerliche Gesellschaft, wo Primarschule abgeschlossen haben, da haben wir gedacht, die werden Bauern, Handwerker. Und für die kaufmännische Mittelschicht, oder wie man dem will sagen, das Bürgertum, hat man eine Sekundarschule gehabt. Und für die akademische Gesellschaftsschicht, für die mehr Besseren, ist der Eintritt ins Gymnasium gsi. Und eigentlich haben wir immer noch das System bei uns, in unserem Land. Und doch, irgendwie hinken wir da 200 Jahre hinten rein.
Genau, und wenn wir da etwas dran ändern können, schauen wir im Verlauf von oben an. Beatrice, ich würde gerne mit dir weitermachen. Du bist Erziehungswissenschaftlerin und an der PH Thurgau Lehrbeauftragte für Berufspädagogik. Du bist vorher 10 Jahre Gymnasiallehrerin gewesen, mehrere Jahre Berufsschullehrerin und Prorektorin am Pädagogischen Ausbildungszentrum Musek in Luzern. Zudem bist du als Vertreterin von der FDP Mitglied von der Kreisschulbehörde Zürichberg und du bist Mutter von 2 Kindern. Schön bist du da, Beatrice. Ja. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass die Selektion für dich kein Problem war und du auch froh warst, dass du nachher mit Gleichgesinnten zusammengekommen bist. Siehst du die Selektion auch als Talentförderung?
Mhm, genau. Zuerst mal würde ich natürlich sagen, dass ich absolut einverstanden bin mit dem, was der Thomas gesagt hat, von der historischen Herkunft her. Das ist tatsächlich so. Und historisch gesehen hat man eben gar nicht irgendwie gross geprüft oder selektioniert, sondern es ist einfach völlig klar gewesen, wenn der Vater Arzt war, zum Beispiel, ist man ins Gymnasium gegangen. Und die anderen haben sich gar nicht getraut eigentlich. Die Selektion ist eine Art sogar eine Öffnung gewesen. Also, dass man eine Selektion möglich gemacht hat, hat geheissen, dass man denen, die nicht aus dem Milieu kommen, durch eine besondere Leistung ermöglicht, auch beim Teil zu haben, wo sie von der Geburt her nicht teilgehabt hätten oder wo ihnen nicht zusätzlich, also das ist eigentlich ein meritokratisches Element, oder? Ein demokratisches, meritokratisches Element und in den 70er Jahren hat das auch gut funktioniert, weil die Bildung expandiert hat. Und das ist natürlich dann auch die Zeit, oder? Wo ich dann die Chancen bekommen habe, ins Gymnasium zu gehen, nicht aus dem Hintergrund. Und ich habe es als absolute Chancen empfunden und ich kann gern die Prüfung auf mich genommen. Ich hatte auch nicht wahnsinnig Angst von der. Und ich habe die Prüfung abgelegt. Und es ist für uns in der Familie eigentlich klar gewesen, wenn sie es schafft, schafft sie es. Und wenn sie es nicht schafft, schafft sie es nicht. Also das war nicht irgendwie eine Erwartung an mich, dass ich das muss schaffen.
Also kein Druck und so.
Und so möchte ich natürlich gerne, dass die Eltern auch sehen, oder? Ich finde, es hängt viel davon ab, welche Einstellung die Eltern haben zu dieser ganzen Thematik.
Das schauen wir natürlich auch noch nachher, genau.
Und in dem Sinn habe ich natürlich dann gleiche, nicht von der sozialen Herkunft gleiche drauf, das stimmt. Aber gleiche Söhnung mit gleichen Interessen. Also ich habe das als absolut super Zeit in Erinnerung, obwohl wir 7 Stunden Latein pro Woche gehen.
Oskar, du bist Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin am Kinderspital in Zürich. Du hast 2005 die Nachfolge von Remo Largo als Leiter von der Abteilung Entwicklungspädiatrie übernommen und bist jetzt in einer Co-Leitung mit der Bea Latal. Du bist Professor an der Uni Zürich und hast schon sehr viel Forschung betrieben. Im Fokus stehen die motorische, kognitive und soziale Entwicklung von gesunden und kranken Kindern. Von dir gibt es über 200 Publikationen in wissenschaftlichen Zeitschriften und als Autor hast du 3 Bücher herausgegeben und du hast 4 Söhne. Herzlich willkommen, Oskar. Ich habe dich natürlich extra nach der Beatrice genommen, weil ich gedacht habe, dass du das wahrscheinlich ein bisschen anders siehst und das nicht als Talentförderung siehst, wenn man selektioniert. Wie siehst du das?
Wie du gesagt hast, Selektion wird gemacht auf der Basis vom Leistungsprinzip eigentlich, oder? Das ist so das Primat oder die Basis für Selektion. Und man muss sich natürlich immer überlegen, wie richtig das Leistungsprinzip in der heutigen Zeit tatsächlich noch ist. Oder wenn man von einem Leistungsprinzip redet, dann gehen wir davon aus, dass bei Geburt alle die gleichen Chancen haben und dass eigentlich nur Leistung zum Erfolg führt. Dass also die Variabilität, die wir unter uns haben, eigentlich geschaffen worden ist durch unsere Leistung. Oder? Das ist ein Prinzip, das nicht ganz korrekt ist, nicht ganz richtig ist, weil wir haben ja, jeder hat ein eigenes Potenzial und kann leisten. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt's, ja eben grosse soziale Unterschiede, die dazu führen, dass das Leistungsprinzip ein Stück weit untergraben wird. Und was dazu kommt, wo das Leistungsprinzip zusätzlich noch, ja, ein paradoxes Prinzip macht, ist, dass wir alle, die da drin sind, wir sind, die Höhergestellten sind sozusagen, wir definieren eigentlich, was Leistung ist und was honoriert wird. Und das macht ja eigentlich die Idee, dass wir dann nur mit Leistung erfolgreich sein können, das ist paradox sozusagen. Von dort her bin ich vor allem in der heutigen Zeit fest überzeugt, dass eben heute nur noch die Ungleichheit durch die Art und Weise, wie wir selektionierend zunimmt.
Mhm. Über das werden wir natürlich auch noch reden. Einerseits die soziale Herkunft, die beide schon angesprochen haben, aber natürlich auch der Leistungsdruck, der ja dann automatisch auch mit Leistung kommt, wenn sie gefragt wird. Das schauen wir dann vor allem im zweiten Teil fest an. Marinella, du bist ausgebildete Schauspielerin, hast dann den Vorkurs für Pädagogik gemacht an der PH Zug und anschliessend 3 Jahre dort studiert. Seit 10 Jahren bist du an der gleichen Schule tätig in Leimbach. Zuerst Vollzeit als Mittelstufenlehrerin und seit 1,5 Jahren als diplomierte Schulleiterin. Wir zwei kennen uns schon ein bisschen länger. Wer gut aufgepasst hat, hat gehört, dass ich auch an der PH Zug war. Wir haben zusammen studiert, den Vorkurs auch zusammen gemacht. Wir sind auch schon zusammen in L.A. und in New York für einen Sprachaufenthalt. Schön bist auch du da, Marinella.
Danke.
Und ich hätte nie gedacht, dass wir mal zusammen so vor einem Podium sitzen. Du hast in deiner Zeit als Mittelstufenlehrerin ja schon einige Klassen und Kinder auf dem Weg begleitet durch die Selektion oder die Selektion vollzogen auch. Wie erlebst du die Rolle als Lehrerin in dieser Position?
Also, erstens mal, ich bin zu Zug aufgewachsen. Das heisst, dann bin ich, die erste Stelle war dann gerade in Zürich gewesen, und dann muss man ja als Lehrerin ja nicht entscheiden, wer in die Kante kommt und wer nicht. Also, Gimmi. Und da habe ich so zuerst gedacht, wow, gut, eine Entscheidung, die ich nicht treffen muss. Das war eine Erleichterung dann als frischbackene Lehrperson. Und im Nachhinein, aber gleich habe ich es auch schwierig gefunden, eine A-B-Einteilung zu machen bei den Kindern. Und ich konnte sehr gut mitfühlen, weil ich selber in der Real eingestuft worden bin damals als Teenager. Und es ist einfach peinlich. Es ist einfach peinlich gewesen und mir das Gefühl gehabt, man ist einfach nicht so gut wie die anderen, man ist etwas Schlechteres. Und dann, als ich Real angefangen habe, bin ich dann sehr irritiert gewesen, weil ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich mehr oder weniger gelernt habe. Dennoch habe ich aber super Noten gehabt und am ersten Elterngespräch hat es dann geheißen, ja, die Marinella gehört nicht da an. Und dann ist der Wechsel passiert. Und ich erlebe das, oder ich habe das jetzt erlebt, als Lehrperson sehr oft, dass die Kinder wirklich sehr grossen Druck verspüren. Es ist Schamgefühl, viel Schamgefühl dabei. Und nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei den Eltern, die wirklich wollen und probieren und machen. Und dann erzählen sie mir, sie haben jetzt für die Prüfungen stundenlang gelernt und Zeug und Sachen. Und ich bin an einer Quinzschule, da kommt natürlich auch die Sprachbarriere dazu. Und ja, es ist einfach ein riesen Stress, auch für die Lehrpersonen, was man sich jedes Mal wieder darauf vorbereiten muss. Oh, jetzt habe ich wieder die Elterngespräche. Ich habe es recht schnell dann irgendwie mal im Griff gehabt, weil ich dann 3 Jahre nacheinander, ich habe eine 50-60, also Altersdurchmisch gehabt, die ersten 3 Jahre in Leimbach. Also habe das jedes Jahr gemacht, irgendwann ist es dann gegangen. Aber es fließen einfach Tränen bei diesen Kindern. Das ist...
Ja, das kenne ich auch. Das ist dann schon hart. Aber auch interessant ist auch die zweite Bildung sagen, das schauen wir ja dann auch noch an. Weil das ist ja schon noch speziell. Auf dem Papier sieht der ja immer sehr gut aus, dass der möglich ist. Aber ob denn der wirklich so einfach ist, das schauen wir dann noch genauer an. Ja, in dem Gespräch möchte ich jetzt mit euch verschiedene Faktoren anschauen, wo eben das auch beeinflusst und die Weichen stellen für den weiteren Bildungsweg. Angefangen bei den kantonalen Unterschied. Denn es ist wirklich ein Unterschied, es macht einen Unterschied, wo man wohnt und wo man aufwächst und wo man in die Schule geht. Für das habe ich hier eine Übersichtskarte. Also, es ist so, man muss das jetzt nicht alles wahnsinnig gut können lesen, auch ihr nicht. Es geht eigentlich mal darum, man sieht sofort, es gibt verschiedene Bildungssysteme. Es ist klar gewesen, die Schweiz ist föderalistisch aufgebaut. Es gibt verschiedene Übertrittssysteme. Und viele Übertrittsgespräche haben ja auch in den letzten Wochen natürlich schon stattgefunden. Ein paar sind auch noch drin, ein paar sind auch heute da, die gerade aktuell auch durchführen. Und eine Statistik aus dem Schuljahr 2022-2023 zeigt, dass im Kanton Luzern, wir haben auch heute Leute aus dem Kanton Luzern da, nur 16,5% der Schülerinnen und Schüler gehen dort ins tiefste Niveau in der Sekundarstufe 1. In den Kantonen Wallis, Glarus und Schaffhausen sind es hingegen 40%. Das Bundesamt für Statistik hält dort fest, dass die kantonalen Unterschiede so gross sind, dass man das nur so vereinfacht darstellen kann. Aber Thomas, die Frage an dich, was sagst du zu diesen Zahlen und zu diesen verschiedenen Systemen? Ich könnte mir auch vorstellen, dass das ja auch gerade bei euch im Verband du hast ja über die ganze Schweiz mit Schulleiterinnen und Schulleitern natürlich Kontakt. Wie findest du das? Wie ist das?
Ja, also ich finde, das sind Grenzen vom Föderalismus, oder? Wo da haben jeder, das ist noch die Hoheit, oder Kanton bleibt. Neben dem, dass man eben jeder Kanton eine eigene Polizei hat, hat man ein eigenes Bildungssystem. Schwer vergleichbar, unterschiedliches Vokabular. Und man meint es gleich, versteht sich dann gar nicht beim Reden. Und dann haben wir noch unterschiedliche Systeme. Auch was die Sekundarstufen angeht, der Kanton mit Langzeitgimmi, ohne Langzeitgimmi. Also es geht ja offensichtlich auch ohne Langzeitgimmi. Und ich denke, die Quote, warum sie so hoch ist, zum Beispiel Beispiel im Kanton Glarus. Ich weiss es jetzt nicht im Detail, muss ich ehrlicherweise sagen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es einfach eine zweiteilte Säcke haben, zum Beispiel. Und dann hast du einfach logischerweise einfach einen grösseren Anteil. Wo wir im Thurgau noch eine zweiteilte Säcke kennen, haben wir davon geredet, dass 60% sind auf der Sekundarstufe und 40% auf der Realstufe. Ich würde mir das jetzt so erklären. Und im anderen Kanton, wo noch 16% haben, ist natürlich vielleicht eine dreigliedrige. Und dann hast du sofort, wenn du natürlich dort drei teilst, werden die Anteile dann automatisch ein bisschen kleiner.
Bist du mit dem System, das ihr im Thurgau habt, ist das ein bisschen besser als das in Zürich?
Ja. Ja, ja, definitiv. Also, wir haben, und das finde ich, das ist die riesige Chance, zum Beispiel im Kanton Thurgau. Wir haben eine Volksschulgesetzgebung, eben keine Langzeitgymnasien, also es gibt einmal keine örtliche Training. Die gehen alle in die gleiche Sekundarschule. Und ich kann es einfach bei uns sagen, wir haben sogar gemischte Klassen in der Heterogenität. Man muss sich keine Sorgen machen um Talentförderung dort. Da, wir haben Leute, die top Studienabschlüsse machen, andere, die top Berufsleute werden. Also, es kann auch so werden. Und wir haben sogar, wir hätten die Möglichkeit, sogar Niveaus noch mischen. Wir haben noch Niveauunterricht in der Mathe, Englisch und Franz. Wir könnten jetzt dort auch mischen. Da sind wir noch nicht ganz so weit als Schule. Aber wir hätten eigentlich die Möglichkeit, um so zu leben, in einer total heterogenen Sekundarstufe 1. Und das funktioniert.
Mich würde interessieren, was ja fast überall gleich ist. Wir kommen dann zu einem Kanton, der noch ein bisschen spezieller ist. Aber der Zeitpunkt, wo selektioniert wird, das ist zwischen 11 und 13 so rund. Es ist die 6. Klasse. Oder, ja, es fängt ja eigentlich schon früher an. Es fängt ja eigentlich schon in der 5. an, muss man ehrlicherweise sagen. Was sagst du zum Zeitpunkt, wo die Selektionierung stattfindet?
Also eben, du hast gesagt, zwischen 11 und 13 ist der Zeitpunkt. Mädchen, die machen den grossen Umbau vom Hirn zwischen 9 und 13, 9 und 12. Buben zwischen 11, 12 bis 14. Also dann findet der fundamentale Umbau vom Hirn statt. Das komplizierte Netzwerk von Nervenzellen, das wird verdichtet, das wird effizienter in dieser Zeit. Etwa die Hälfte von der Synapsen, von der Verbindungen von der Nervenzellen, die gehen zu Grund. Man sieht in dieser Zeit gelegentlich auch, dass die Kinder zum Beispiel in der intellektuellen Entwicklung Rückschritt machen aufgrund von dem Umbau. Und der Umbau, das erleben wir ja alle im Alltag, oder? Was dort letztlich passiert in dieser Zeit rund um Pubertät. Und ich glaube, die Übergangsphase, in denen zwei, drei Jahre, die ist, aus entwicklungspsychologischer Sicht, aus entwicklungspädiatrischer Sicht ein ungünstiger Zeitpunkt. Genau der. Der benachteiligt Buben. Der einen Seite, weil Buben eben in deren Entwicklung ein bisschen langsamer sind. Mädchen werden aber auch auf eine Art benachteiligt. Sie werden nämlich dadurch benachteiligt, dass der Druck auf die Mädchen, der Leistungsdruck auf die Mädchen eben in dieser Zeit tatsächlich auch die Leistung zu erbringen sehr hoch ist. Mädchen sind sehr unter Druck auch.
Eben also letztlich was liegt denn das, dass dort der Druck höher ist? Wie würdest du das erklären?
Also die Mädchen, es ist natürlich so, dass die Erwartung in der heutigen Zeit an das Mädchen ist, dass es zwar auch noch der typischen Rollenerwartungen entspricht und gleichzeitig auch die akademische Leistung erbringen kann. Also der Druck, sozusagen ein Supermeitli zu sein, das ist zumindest in den letzten Jahrzehnten deutlich gestiegen. Also es sind beide Geschlechter sind in dieser Zeit sehr unter Druck.
Die Frage habe ich noch gehabt, ob Mädchen bevorzugt werden, das hast du schon beantwortet. Oft wird eben der Kanton Tessin als Vorzeigemodell genannt. Das geht auf die 70er Jahre zurück, die hast du vorher auch schon erwähnt, wo man das Schulsystem reformpädagogisch umgebaut hat, inspiriert von Italien. Dort ist der Übertritt von der primären Sekundarstufe, findet dort in der 5. Klasse statt, ohne Selektionsverfahren. Die Oberstufe bleibt durchmischt. Erst in den letzten beiden Jahren werden die Fächer Mathe und Deutsch in Niveaus getrennte Gruppen geführt. Aber auch das könnte eventuell weg voll im Moment laufen versucht, dass man das auch weglassen würde und die Leistungsgruppen nicht mehr gibt. Die Frage an dich, Beatrice, was haltest du von so einem Modell, wo alle zusammenbleiben?
Ich meine, es gibt Evidenzen, oder? Es gibt Länder, die das getestet haben, die das durchgeführt haben. Das ist auch politisch natürlich gewollt gewesen. Es ist von jemandem, ich glaube, von innen her, jene schon angesprochen worden, dass wir natürlich überhaupt nicht die gleichen Voraussetzungen haben. Das ist so. Wir haben physisch nicht die gleichen Voraussetzungen. Wir haben vom sozialen Hintergrund her nicht alle die gleichen Voraussetzungen. Und wir haben auch kognitiv nicht alle die gleichen Voraussetzungen. Und wir haben vor allem nicht alle den gleichen familiären Hintergrund, oder? Und wenn man mal anschaut, wie weit der familiäre Hintergrund in dieser frühkindlichen Phase prägt, oder? Also zum Beispiel was Spracherwerb anbelangt, was Talentförderung anbelangt, was Motivation anbelangt, was Vorbildfunktionen anbelangt und so weiter, dann ist es klar, wir haben nicht alle die gleichen Voraussetzungen. Und die Vorstellung, das Bildungssystem mit irgendwie 10-15% Einfluss auf die Entwicklung der Kinder, das könnte richten, ist eine völlige Überforderung vom Bildungssystem. eine völlige Überforderung vom Bildungssystem. Und das hat man aber wieder versucht. Dessen kenne ich weniger gut als Italien. Aber in Italien ist, wer kann, sie schickt sein Kind auf eine Privatschule.
Wegen dem, wie sie zusammenbleiben.
Und in Amerika ist es ja noch schlimmer, oder? Also ich glaube nicht, dass das die Lösung ist. Erstens glaube ich, dass jedes Land eine Bildungstradition hat. Und unsere Gesellschaft ist eine andere als die italienische. Dessin sicher ist da in einer Zwischenposition. Logisch, hat starke latinische Einflüsse. Darum ist auch dort, wird das dort gemacht, oder? Aber wir zum Beispiel in der Deutschschweiz haben wieder andere Bildungstraditionen. Und ich bin wirklich halt auch Historikerin. Und ich will es evolutionär, oder? Also ich will schauen, was können wir einfach Schritt für Schritt verbessern und nicht einfach fremde Systeme kopieren oder irgendwie etwas über Bord werfen. Ich finde, es ist nicht nötig. Das bringt niemandem etwas.
Weil mich schon nennt, dass du würdest sagen, weil sie nicht selektionieren, schicken sie ihr Kind an die Privatschule, weil sie dann dort die, sagen wir, das richtige Niveau bekommen. Ist das, was du vorher gemeint hast?
Also in Italien werden die katholischen Gymnasien zum Beispiel, von ganz bestimmten sozialen Kreisen, werden die klassischen Gymnasien mit Latein und so weiter, die werden teuer gezahlt, weil die Gymnasien, die Volksgymnasien, nicht mehr die Leistung bringen, die die Eltern sich vorstellen. Wie ich es vorher schon geschildert habe, also eigentlich ist die Selektion mal gedacht gewesen, um Kindern aus anderen Milieu eine Chance zu geben, an eine Bildung anzukommen, die eben dann auch kostenlos ist, oder? Und wenn wir aber das so machen, dann nachher verschwindet das im Privatschulbereich und kann nur noch über die monetäre Entgeltung erreicht werden. Und damit ist für ganz viel einfach gar nicht möglich. Und das möchte ich nicht. Ich möchte, dass wir in der Schweiz, in unserem demokratischen System, Kinder, die begabt, schlau, kräftig, resilient sind, wo halt jetzt bei den Genen Glück gehabt haben, bei der Familie Glück gehabt haben. Wir sind nicht alle gleich, das ist wahr. Die haben Glück gehabt und das bin ich mir auch bewusst, dass die eine Chance haben, eine faire Chance haben, zum gratis, also vom Staat trägt, die Bildung zu bekommen.
Thomas, wenn du das hörst, müsste man sagen, wenn wir Angst haben, dass jetzt alle in Privatschulen gehen. Ich nehme an, dass du das Modell ja nicht würdest unterstützen, eben von der Selektionierung, sondern eben die Öffnung, wie der sie auch im Thurgau in dem Fall haben. Jetzt nicht gerade so fest wie im Kanton und das Sinn, aber wäre das etwas, was du anstreben würdest?
Also System wie Italien? Ja, absolut. Aber ich weiss nicht, ist ein bisschen zu kurz gegriffen, wenn man einfach mit Italien vergleicht. Vielleicht hat Italien generell nicht so ein gutes Schulsystem, ist vielleicht ein schwierig, aber Italien genießt in der Schweiz nicht so eine gute Reputation, was das öffentliche Schulwesen angeht. Ob es gerechtfertigt ist oder nicht. Aber ich finde, wir können den Blick auch auf andere Länder richten, wie zum Beispiel Norwegen oder Dänemark, wo vielleicht eher unserer Kultur entspricht, was Bildung angeht. Und die haben auch keine Selektion auf der Sekundarstufe 1 oder in dem Alter. Und ich würde sagen, dort werden die auch gross und Talente werden auch gefördert. Und es ist eine andere Mentalität. Und ich habe ein bisschen Mühe damit, wenn man sagt, das ist so gewesen, also lassen wir es doch dabei. Es gibt so viel Evidenz dazu, auch, dass wir zum Beispiel falsch selektionieren in der Schule. Und das ist null Vorwurf an die Lehrpersonen. Es ist auch eine wahnsinnig schwierige Aufgabe. Eigentlich ist es ein Mission Impossible. Aber das heisst, wenn wir selektionieren, und das zeigt zum Beispiel Tree-Studie, dass wir einfach die zwei schlechtesten Kinder in einer Klasse und die zwei besten Kinder, dann schaffen wir es, um es richtig zu selektionieren und die anderen wollen dann zufällig richtig. Da finde ich irgendwie, ja, das ist so ein schlechtes System, das können wir irgendwie gar nicht aufrechterhalten. Und darum bin ich der Meinung, es muss anders gehen. Und es ist natürlich sehr sicher ein Fortschritt gewesen, dass man gesagt hat, man hat Prüfungen oder man hat eine Selektion, man macht auf. Das ist der gute Gedanke gewesen dahinter. Aber es ist leider bei einem guten Gedanken geblieben, weil wenn man heute sieht, wie es Langzeit gibt, ich komme mich dann, wenn ich einen Vorbereitungskurs besuche. Ein Vorbereitungskurs kostet nicht wenig Geld und dann sind wir wieder an dem Punkt, ist, wenn ich monetär kann anlegen kann, dann schaffe ich es auf die nächste Stufe und sonst weniger. Es zeigen zig Daten in der Schweiz, zeigen, dass einfach die Sozialdurchmischung theoretisch da ist, aber faktisch nicht so stattfindet. Es gibt anekdotisch Einzelne, die das arbeiten. Ich habe auch einen Kollegen, der hat heute ein eigenes Ingenieurbüro. Er hat in der Primarschule, ist Süditaliener, oder? Hat repetiert in der Primarschule, ist dann in die Real gekommen, hat aus der Real in die Sek geschafft, ist 2 Jahre älter gewesen wie mir. Und man sagt, ja, der muss ja gute Note, er ist ja 2 Jahre älter. Aber offensichtlich hat er wirklich Potenzial, weil jetzt, wo wir 50 umeinander sind, kommt er nicht mehr so drauf an mit dem Altersunterschied. Der führt ein Ingenieurbüro, ist Bauingenieur, höchst erfolgreich. Also irgendwo durch, er hat es irgendwie dann geschafft, aber ist irgendwie auch zweimal ein bisschen selektioniert worden.
Rein jetzt vom Alter her, wenn wir jetzt das Tessiner Modell nehmen, wo eben ja die Selektion nicht stattfindet, müssen wir sagen, dass das schon wohlwollender ist für Kinder, dass eben nicht so eine Selektion eigentlich stattfindet.
Ja, oder? Aus Kindersicht ist das sicher so. Eines von den Schwierigkeiten, die wir haben, ist, dass die Unterstufe sozusagen noch so ein bisschen geschützter Rahmen ist und sobald Kinder in die Mittelstufe kommen, bereits dann der Druck zunimmt auf Kind und bereits dann der Selektionsgedanke ganz stark gelebt wird. Das fährt in der vierten Klasse an, das kommt, in der fünften geht's weiter und in der sechsten ist es maximal, oder? Und ich meine, das muss man sich bewusst sein, das macht etwas mit dem Kind, oder? Das setzt Signal auch bei dem Kind, dass es gute Kinder gibt, dass es schwache Kinder gibt. Also bereits dort wird eigentlich ausgelesen. Und ich glaube, es ist eine ganz wichtige Zeit, auch die Zeit, knapp vor der Pubertät, wo Kinder ihre Identität entwickeln, wo das Kind ihr Selbstbild entwickeln, wo ganz, ganz wesentlich ist, wo auf der individuellen Ebene die Lehrpersonen eine ganz wichtige Aufgabe haben, das auch in vielen Fällen gut machen. Die Kinder brauchen Rückmeldungen, damit sie ihr Selbstbild können entwickeln in dieser Zeit. Und dort kommen wir als Gesellschaft und fängt bereits an auslesen. Und ich glaube, das ist Druck auf Kind, wo nicht fair ist für Kind, wo nicht gerecht ist und wo eben die Ungleichheit, wo wir eigentlich haben, durch die Tatsache, dass je nachdem, aus was für Bildungsschichten die Eltern kommen, zusätzlich das noch verstärkt wird. Und ich glaube, das ist aus Kindersicht wirklich ein ungünstiger Zeitpunkt. Ich sage damit nicht, dass ich weiss konkret, wenn der beste Zeitpunkt ist für die Selektion, weil natürlich brauchen wir als Gesellschaft irgendeine Form von Selektion im Verlauf der Entwicklung der Kind, oder? Aber genau der, wo wir jetzt zum Beispiel da im Kanton Zürich auf diese Art haben, das ist definitiv nicht gut.
Vieles, was du gesagt hast, schauen wir nachher auch noch ganz genau an. Mir ist noch wichtig, wie am regulären Podcast, ist mir wichtig, dass wir nicht nur über Kinder reden oder über ihre Situation, sondern dass wir ihnen auch eine Stimme geben. Und ich habe 5. und 6-Klässlerinnen und 6-Klässler befragt dazu. Und zwar habe ich sie gefragt, wie sie die Selektion finden und wo sie gerne her möchten. Wir hören zusammen rein.
Ich finde, es ist gut, dass man die Leistung von einem Kind anschaut und demnach auch sie einteilen in verschiedene Stufen.
Ich finde es auch gut, dass man zum Beispiel beim Unterricht nicht so lange warten müssen, bis andere Kinder das sind. Aber es ist auch blöd, Kollegen verlieren, die man in der Primarstufe gemacht hat.
Ich will in das Kanti, weil ich will eigentlich die Möglichkeit haben, fast jeden Job zu machen. Und ich finde es cool, auf einer guten Schule zu sein.
Ich würde also entweder in die Sek oder in die Kanti. Von so vielen, wie ich das schon gehört habe, ist die Kanti ein bisschen sehr stressig. Und die Sek ist wahrscheinlich ein bisschen weniger stressig, aber es, ich glaube auch ein bisschen schwierig. Ein bisschen.
Eigentlich nicht speziell. Ich habe es okay gefunden, wenn ich eingeteilt worden bin. Und ja, ich finde, ja, man kann ja immer noch rauf oder runter. Sonst spielt es eigentlich keine Rolle, wo man anfängt.
Ich möchte auch lieber in die Sek gehen, weil viele sagen auch, dass es richtig streng ist und dass man dann wie jeden Tag lernen muss. Und das ist dann nicht so cool, weil da kann man nicht seine Hobbys machen.
Ich möchte die Kanti, damit ich sehr verschiedene Berufe ausprobieren kann.
Also kurzzeitig überlege ich mir, aber Langzeit noch nicht wirklich, nein.
Man hat meistens Angst, wenn man in die Real kommt.
Ich möchte in Kanti, damit ich Architektin werden kann, weil ich mich schon immer für den Beruf interessiert.
Die Haie oder so merke ich jetzt nicht viel vom Übertritt oder ich habe auch keinen Druck. Aber wenn man in eine gute Stufe kann kommen, dann sollte man es auch probieren.
Ich habe früher immer gesagt, ja, auch wenn ich es könnte, ich will nicht ins Gymnasium gehen, weil ich einfach zu faul bin, um so viel zu lernen.
Genau, sie sind, ich habe gerade gehört, sehr ehrlich, sie sind wirklich immer sehr ehrlich, aber das schätze ich eben auch genau ein und sie sollen eben auch Platz haben. Was eben schon spannend ist, wenn man jetzt ein Kind hört, was mich sehr erstaunt hat, also nein, ich glaube, das ist bei uns zwar auch schon so gewesen, wir haben auch unsere Traumjobs gehabt, aber ich habe es nicht daran festgemacht, welche weitere Ausbildung ich für das muss machen, weil das noch nicht überlegt hatte, denn sie haben schon sehr klare Vorstellungen, wahrscheinlich wissen sie das natürlich auch, es wird ihnen gesagt, Lehrerin, Architektin ist genannt worden und so weiter, da muss man anscheinend definitiv an Kanti. Ich habe dann in meinem Mädchen gesagt, hey, es geht im Fall auch anders, ich habe Kanti auch nicht gemacht und habe auch dürfen Lehrer werden. Aber ja, wenn ihr das so hört, was macht es mit euch, was...
Also ich kann einfach sagen, heute ist jetzt meine Schule, bei meiner Schule das Interview gemacht, das wäre ganz anders rausgekommen.
Wie hat es dort gedacht?
Es ist peinlich, ich komme nicht in B, ich bin dann Kind 33. Also für die, die nicht wissen, was das ist, das heisst, man wird ja eingeteilt in A, B und plus noch Französisch und Mathe haben noch Niveaus und dann hat man Niveau 1, 2, 3 und wenn man super schwach ist, dann ist man halt im 3 und das sind Kind 33.
Also... Die Kinder haben unsere Leistungsgesellschaft komplett verinnerlicht. Also, die haben das übernommen, was wir jeden Tag vermitteln.
Ja, sie wissen, wie es läuft, wie es sollte laufen, was von ihnen erwartet
und
wird.
Also. Was ich noch erwähnen wollte, die Aussage von dem einen Kind, ja, man muss nicht mehr so warten. Also, man tut als Lehrperson, wenn man gut tut, individualisieren, dann wartet kein Kind. Auch der Gymnasium-Schüler nicht in der 6. Klasse. Oder angehende
Gymnasium-Schüler.
Aber das wäre ja das, was du ja auch gesagt hast. Du bist so froh gewesen, auch, wo du dann eben die Selektion gemacht hast. Du hast mir dann auch gesagt, du bist plötzlich auch nicht mehr die Beste gewesen. Du hast wieder müssen Gas geben, du hast wieder müssen zeigen, hey, mal, jetzt bin ich auch wieder gefordert.
Mhm. Eindeutig. Also, klar, also, wir müssen jetzt nicht alles an meinem persönlichen Fall festmachen, aber, ich bin jetzt einfach aber eine von denen, oder? Ich könnte wahrscheinlich auch meinen älteren Sohn da nennen, dem ist wahrscheinlich nicht anders gegangen, und das ist jetzt noch nicht so lange her. Der ist einfach überspaziert. Also, der hat, und ich habe nichts gemacht mit ihm, an Gymi-Vorbereitung. Nichts. Ich habe keinen Kurs gezahlt, bin nicht mit dem Mann gesessen, nichts. Und es gibt immer noch die, die das wirklich können, mit eigenem Talent. Und natürlich gibt es die Eltern, die alles dafür machen, dass ihre Kinder dort hinkommen. Und die wissen das auch, die Kinder, dass das von ihnen erwartet wird. Und ist das Problem von der Schule? Nein, das ist Problem von den Eltern und von der Gesellschaft. Und auch die Eltern, die sind natürlich nicht frei von den gesellschaftlichen Zwängen. Also wir können Piketty lesen, wir können Reckwitz lesen, wir wissen, was läuft im Moment in unserer Gesellschaft. Da gibt's vielleicht oder sehr wahrscheinlich einmal eine Service Class, wie es der Reckwitz beschreibt. Das sind alle die, die eben nicht an weitere Bildung ankommen. Und wer von den Eltern möchte dann, dass sein Kind in die sogenannte Service Class abschleudert, vor allem, wenn das Ältere sind, die mit Bügen und Brechen irgendein Gimmick geschaffen haben und einen akademischen Abschluss. Das ist das, was sie verhindern wollen. Also sie wollen auf jeden Fall, dass ihr Kind auch die Möglichkeit hat und ihr Kind Zugang hat zu Berufen wie Architekt und so weiter. Das ist doch total verständlich. Und dass dafür auch alle Ressourcen mobilisiert werden, das ist auch verständlich. Und das ist sogar lobenswert auf eine Art, wenn man denkt, wie viel Einsatz die Eltern bringen für ihre Kinder. Da bin ich voll gewesen, im Vergleich, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mehr gefunden, ich möchte resiliente Kinder, die selber ihren Weg machen, und ich helfe mit Rat und Ratschlag und so weiter. Aber nachher, um die Leistung zu bringen, da sind sie verantwortlich. Aber das ist meine Einstellung, und ich sehe, dass andere das anders haben. Aber das sind eben die Eltern. Das ist nicht das Schulsystem.
Zu den Eltern kommen wir noch. Thomas, du wolltest reagieren.
Ja, ich finde, wir dürfen es nicht einfach, also ich finde die noch heikel, die Aussage, es ist ja nicht das Schulsystem, es ist quasi, die Eltern sind in der Pflicht. Ich glaube, wir haben in der Schule eine sehr grosse Pflicht, gerade mit der, dass man eine Chancengerechtigkeit könnte irgendwie herbeiführen, weil eine Utopie ist, weil mir als selbstverständlich klar ist.
Utopie.
Und trotzdem müssen wir ein Milieu schaffen, wo Talente Möglichkeiten haben, durchzustarten. Und genau um das geht es, weil uns gehen viel zu viele Kids dort Maschen in der Schweiz. Und auch da gibt's Studien dazu, wo man sehen, wie viele Kinder das dort Maschen fallen und welchen Schaden das entsteht. Und ich glaube, es sind so viele. Wir können uns das gar nicht erlauben. Uns fehlen die Leute. Und wenn wir selektionieren, passiert eben genau das. Du hast von den Kindern, von den 33er Kindern geredet. Bei uns haben die Niveaus im Buchstaben. Dann gibt's Grundniveau in den Niveaus und in den Stammklassen. Und das ist dann G wie Ghetto. Man verzeiht mir den Namen bitte, dann kennt sich die Schüler selber dort. Und dann kommt es zu der selbsterfüllenden Prophezeiung. Und wie wir aus den Daten von der Tree-Studie zum Beispiel wissen, ist, dass wir dort in dem Topf drin von diesen GGG-Kindern derartig haben, die durchaus Potenzial hätten für etwas anderes. Und aus irgendeinem Grund sind sie dort gelandet. Möglicherweise, weil sie einen südosteuropäischen Vornamen haben und ein Bub sind. Wir wissen, dass das bei der Beurteilung eine Rolle spielt. Wir können uns gar nicht wehren dagegen. Ich weiss das von mir als Lehrer, dass mir das passiert ist, dass ich falsch beurteilt habe. In dem Zusammenhang. Ich bin so selbstkritisch. Es passiert. Und das hat auch niemandem einen Vorwurf gemacht. Das ist unsere Biologie, die das einfach irgendwie steuert. Keine Ausrede, aber es passiert. Und genau aus dem Grund ist das einfach kein gutes System, das wir da haben. Es dürfen uns nicht so viel Talent durch die Maschen durchfallen.
Die Tree-Studie, die du schon zweimal angesprochen hast, zu der kommen wir noch. Beim dualen Bildungssystem schauen wir die noch ein bisschen neuer an. Ich will aber weitergehen. Im nächsten Monat sind Gymi-Prüfungen hier im Kanton Zürich. Ich bin in Kantonen vor allem gewesen, wo das anders ist, wo man muss durch Noten und natürlich auch die Empfehlung der Lehrpersonen, die entscheidend sind. Viele von euch sind dort auch vielleicht tätig in diesen Kantonen und wissen, wie das vonstatten geht. Und ich kann da auch Zahlen, wie das dann aussieht, Maturitätsquote. Und als Beispiel, also Langzeitgymnasien kennen nur 10 Kantone, muss man sagen. Und während in der Stadt Zug, und wir haben heute auch Zuger Leute da, fast jedes dritte Kind an die Kante geht, sind es im Kanton Graubünden, ist es nicht einmal jedes achte Kind. Ich habe auf dieser Grafik gesehen, auch der Kanton Tessin ist jetzt wieder ganz oben, der Kanton Uri ist besonders unten. Beatrice, wie erklärst du dir diesen grossen Unterschied?
Ich möchte eigentlich zuerst noch etwas zum Thomas sagen. Also da bin ich total bei dir, oder? Also das ist natürlich klar, wir haben 20% funktionale Analphabeten im Kanton Zürich produzieren wir. Das ist ein Skandal. Also das ist absolut das Versagen von der Volksschule. Also da bin ich voll bei dir, das darf nicht passieren. Aber das ist nicht Erfolg von der Selektion. Das sind ganz andere Faktoren, die da spielen, warum wir 20% funktionale Analphabeten produzieren. Leute, die 9 Jahre bei uns in die Schule gegangen sind und nachher nicht wirklich lesen und schreiben können und nicht wirklich ein Textverständnis anbringen, oder? Und ich unterrichte die. Ich unterrichte EBA-Klassen. Ich habe die nachher bei mir. Und die leiden nicht unter der Selektion. Die leiden darunter, dass bestimmte Sachen nicht gelernt haben. Das ist doch das Problem. Und da müssen wir nicht den anderen ein Langzeitgimmi wegnehmen. Und mit dem haben wir keinem anderen Kind geholfen. Keinem einzigen. Von denen, wo eben, wie heisst es bei dir, Ghetto-Kind sind oder bei dir 33, oder? Mit dem haben wir denen nicht geholfen. Ich bin sofort bereit, denen zu helfen. Das ist mal das Erste. Dann zu der Selektion zum Gimmi. Selektion fürs Gimmi, also, und ich mache das ja auch beruflich, diesen Kindern zu helfen, oder? Selektion fürs Gimmi, da bin ich auch total bei den Kritikern vom Gimmi-Übertritt. Die läuft nicht richtig. Also, wir können Frau Stern hören, wir können x Spezialisten hören, wir wissen, wir haben nicht die richtigen Kinder im Gimmi. Eindeutig nicht. Ich habe 10 Jahre am Gimmi unterrichtet, es ist so, oder? Es läuft etwas nicht richtig mit der Gimmi-Selektion. Aber da können wir auch, da können wir etwas daran ändern. Das ist ja nicht in Stein gemeißelt. Und es gibt zum Beispiel Massnahmen wie Chagall, wo Gimmi in die Pflicht stehen, wo Kinder aufnehmen, zum Beispiel über ein halbes Jahr lang begleitet in Kurs und dann nachher wissen die, nach einem halben Jahr, welche Kinder Gimmi-Typen sind, welche das wirklich Freude haben an dieser Art Unterricht und welche fähig sind, da könnte man sogar die Prüfung am Schluss sein lassen. Und so Zeugs fände ich total interessant und kreativ. Und das, aber das ist das Eins. Das andere, das grosse Problem ist das, was er angesprochen hat. Und das ist völlig etwas anderes als das Gimmi-Problem. Und das ist ein Skandal. In einem hochentwickelten Land mit einem Bildungsbudget, wie wir es haben.
Es ist sehr gut, dass du das ansprichst, weil, wenn wir nämlich den Kanton Zürich nochmal ein bisschen genauer anschauen, dann zeigt sich da auch ein klares Bild. Wenn man näher am See wohnt, hat man es wohl, ich würde jetzt nicht sagen einfacher, aber dunkelblau ist natürlich die höhere Quote, wie man an die Kante kommt. Und ich habe das mir noch ein bisschen genauer anschauen. Es ist vor allem natürlich eben Seeufer, wo da gerade natürlich raussticht. Und ich habe aber auch wollen wissen, wie das dann noch ein bisschen genauer aussieht. Ich habe da 2 Gemeinden genommen, das sind keine Nachbargemeinden natürlich, aber Herliberg an der Goldküste und Dietikon. Und zwar hat Herliberg eine Quote von 47,1%. Also fast jedes zweite Kind geht an Kanti, während dem Dietikon eine Quote hat von 8,3%. Gel ist übrigens der Schnitt vom Kanton Zürich, der liegt bei 20,3% ungefähr. Also das ist ein Längsschnitt auch, wo man sieht von seit 2014 bis 2023. Und wenn ich das sehe, dann muss ich schon sagen, also da fehlen mir fast Worte. Also das kann ja einfach nicht sein. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Kinder in Dietikon weniger intelligent sind als die in Herliberg. Aber du bist ja im Zürichberg auch. Ich kann mir vorstellen, also ich bin auch schauen, Zürichberg hat natürlich auch eine sehr hohe Quote. 34,1%. Also es ist nicht nur ein Klischee, sondern es
Es ist kein Klischee. Und eben, ich knüpfe nochmal an das an, was ich schon gesagt habe, das sind Eltern, die antizipieren, dass die Auseinandersetzung in der Gesellschaft härter wird, dass eine Art ein Verteilkampf ausbricht, der ist jetzt schon ausgebrochen, wenn wir ehrlich sind, dass sie natürlich ihren Kindern die besten Karten und die besten Möglichkeiten ermöglichen und in ihren Augen, ich würde das stark bezweifeln, aber in ihren Augen ist es eben das Gimmi. Ich selber habe ja in der Berufspädagogik und in diesem Bereich Forschung gemacht und es ist klar, es gibt Kinder mit ganz unterschiedlichen Talenten und längst nicht für jeden ist das Gimmi der richtige Weg. Aber die Eltern, die überlegen nicht, welche Talente oder Voraussetzungen hat mein Kind, sondern sie denken daran, welchen Job können sie nachher machen, wenn sie das Gimmi abgeschlossen hat, was können sie studieren und welche Karrieremöglichkeiten haben sie dann, oder? Da sagt mir sicher, der Herr Jenny mit mir einverstanden. Also, es wäre wichtig, dass die Eltern oder wir Eltern, wir sind ja beide auch Eltern, dass wir schauen, was zum Kind passt. Und du bist ja ein gutes Beispiel, dass man auch zum Beispiel mal zuerst in eine Berufsbildung einsteigen kann und nachher noch andere Weiterbildungen machen oder du auch, oder? Also, dass nicht ums Kauen und Gestochen, dass das Gimmi muss sein. Aber das ist etwas, was wir im Vorgespräch auch schon angesprochen haben, liegt natürlich noch etwas in der Luft und das ist das Problem von der Sekre 1. Das, finde ich, müssen wir dann schon noch thematisieren.
Ich weiss nicht, ob wir alles thematisieren können. Aber was ich noch will, ist natürlich der Vergleich. Du bist in Leimbach. Es ist eine Quims-Schule, das ist noch wichtig. Qualität in multikulturellen Schulen. Du hast mir gesagt, 70% von deinen Schülerinnen und Schüler haben einen Migrationshintergrund, beziehungsweise richtigerweise gesagt, nicht Deutsch als Muttersprache daheim. Und bei euch ist es um die 16% der Schnitt, wo bei euch
letztes Jahr,
genau an Kante geht. Also deutlich tiefer als am Zürichberg.
Ja. Also, das ist jetzt auch ein gutes Jahr gewesen, kann man sagen, weil ich habe es die letzten paar Jahre noch angeschaut und es ist etwa 10 bis 11, ist so der Durchschnitt.
Mich würde von dir wahnsinnig wundern, jetzt auch, die Sprache ist schon angesprochen worden, wie gross ist die sprachliche Hürde, weil das hat ja jetzt nichts mit Intelligenz zu tun, aber das ist ein grosses Hindernis.
Ja, absolut, auf jeden Fall, ja. Und das ist wieder eine grosse Frustration für die Kinder, weil eigentlich hätten sie das Know-how, aber die Sprachbarriere macht es ihnen natürlich unmöglich, dass sie all die Texte können lesen und in der 6. Klasse, wenn man das Mathebuch anschaut, das ist voller Text. Es ist nicht nur mehr Zahlen und, sondern man muss können lesen, man muss es können verstehen und ihr Vokabular ist einfach nicht so ausprägt in ein Kind, das wirklich halt Eltern hat, die Deutsch zuhause geredet haben. Oder auch Bücher haben zuhause und, ich meine, das sind Eltern, die halt das sich nicht leisten können bei uns. Trotz Bibliothek und alles, aber, nur weil das Kind in einer Familie aufwächst, wo das nicht gepflegt wird, heisst es noch lange nicht, dass es kein Talent hat und dass es nicht Top-Arzt wäre oder wie auch immer. Aber es wird einem das Gefühl mitgeben, ich bin ja eh nicht so viel wert. Also, wieso soll ich mich dann auch bemühen? So ist es auch bei mir gewesen. Ich hätte nie geträumt, dass ich kannte, dass es überall mal ein Gesprächsthema wäre bei mir sein als Schülerin. Und jetzt sitze ich da und bin Schulleiterin. Also, ja.
Wir kommen zu einer kleinen Verschnaufpause. Ich habe nämlich auf die Tour schauen. Und zwar freut es mich sehr, dass der Tobias Jensen heute auch live da dabei ist. Er ist seit Anfang an ein Teil von meiner Bildungsreise oder von dieser Bildungsreise, muss man ehrlicherweise sagen. Und obwohl du ganz viel zu tun hast, hast du dir immer wieder Zeit genommen, für mich Musik zu machen. Es ist für mich ein grosses Glück, dass jemand so professionell die Musik auch macht, weil ich finde persönlich, dass es viel ausmacht für den Wiedererkennungseffekt, aber eben auch für die Stimmung, auch unter den Kindern, Stimmung unter dem Wunsch und so weiter. Und für das danke ich dir ganz herzlich, dass du das machst. Und ja. Der Tobias ist schweizer-dänischer Singer-Songwriter. Er ist im November 2020 SRF 3 Best Talent gewesen. Und letztes Jahr im November hast du dein Album rausgegeben. Und was er noch neben der Musik macht, das wird er euch gerade selber sagen. Grosser Applaus für den Tobias Jensen.
There's a place that we've been dreaming of. There's a light that takes us high above. I've been living in a broken home, but I finally found a place to go, where the tides are slowly turning to our kingdom by the sea. And the only thing that matters is that you are here with me. I will guide you through the mountains till the valleys meet the sea. And the only thing that matters is that you are here with me. Cause we found our times, our times, our times. We really found our times, our times, our times. We've been dreaming of running wild, just the two of us. I've been trying to leave this broken home, cause it showed me that I'm good enough. where the tides are slowly turning to a kingdom by the sea. And the only thing that matters is that you are here with me. I will guide you through the mountains to the valleys, meet the sea. And the only thing that matters is that you are here with me. Cause we found high times. We really found high times. Only you can take me high above. 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 We really found high times. Really found high times.
Ich habe euch noch meine neue Gitarre auch mitgebracht. Es ist eigentlich ein bisschen dekadent für zwei Lieder, zwei Gitarren, aber es ist ein Bariton und es ist eben ein bisschen ein anderes Instrument. Und der Damian Haas hat mir gesagt, ich soll unbedingt euch sagen, dass ich eben auch Lehrer bin, Musiklehrer. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht vorher weggenommen. Wir werden eh darauf zu sprechen kommen. Und er hat auch schon verraten, dass ich beziehungsweise meine Eltern aus Dänemark kommen und ich habe darum denkt, ich bringe euch ein Lied mit auf Dänisch und bin gespannt, ob jemand etwas versteht von dem. Thank you.
Danke viel, viel mal, Tobias. So schön bist du da. Du kommst ja noch mal.
Ich glaube, ich schnappe das da ganz schnell. Ja, jetzt sind wir das sogar schon auf Sendung. Dankeschön. Sorry, komme ich jetzt oder später?
Sorry. Du bist ja schon da gesessen. Du kommst noch mal. Nachher.
Okay.
Ah. Oder du meinst zum Erzählen?
Ja.
Das hättest du dann wenn müssen machen, als ich schnell da im Räumli gsi, wie geht Blumen holen und so weiter. Hast du das einfach noch gar nicht gemacht? Ich habe es nämlich nicht gehört. Hast du noch nicht von dir erzählt, dem Fall?
Ich habe erzählt, dass ich Musiklehrer bin, aber ich glaube, das hast du schon mitbekommen.
Das ist eigentlich schon super gewesen.
Ah, das heisst, ich darf jetzt in meine verdiente Pause gehen.
Du darfst jetzt wieder in die Pause, aber du kommst ja noch mal.
Jetzt ist klar.
Dann würde ich die anderen vier wieder zu mir auf die Bühne bitten. Danke, Tobi. Wir sind bei der Maturitätsquote vorher gewesen, wo eben sehr unterschiedlich ist. Wir haben grundsätzlich schon ein bisschen festgehalten, dass es kommt darauf an, wo man in die Schule geht, also in welchem Kanton, wahrscheinlich auch noch in welcher Gemeinde, weil was ich auch gelernt habe jetzt da im Kanton Zürich ist, dass es ja nicht einmal von Gemeinde zu Gemeinde gleich ist. Heisst, es gibt Kinder, es ist ja schon angesprochen worden, Kinder, wo, weil sie den richtigen Notendurchschnitt haben, oder, also der richtig, genug hoch, muss man so sagen, ja dann in die schulische Vorbereitung dürfen, Gymi, Prüfung. Und ich habe gelernt, dass das zum Teil die Schulleiterinnen und Schulleiter dafür bestimmen, wo die welchen Schnitt dass es für das braucht. Jetzt gibt's aber auch Gemeinden, die das gar nicht haben. Und dann gibt's ja auch noch die, wo, wenn es eben von den Eltern her so ist, dass es dann ja noch neben der schulischen Vorbereitung ja auch noch die private gibt, die ja dann noch zusätzlich kaufen. Also das zeigt ja auch, wie unterschiedlich das ist und dass es eben schon etwas auch mit einem Privileg zu hat, dass man auch die finanziellen Ressourcen hat, dass man überhaupt auch dazu kommt und wenn man eben die Noten auch braucht, dass man überhaupt in eine Vorbereitung kann. Und was mir schon die ganze Zeit das Rätsel ist, dass man eigentlich nur dort rein kann, wenn man die Prüfung ja besteht. Und das ist ein bisschen wie beim Advanced oder beim Französisch auch. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich das Advanced im Englisch bestehe, habe ich müssen lernen, wie die Prüfung aufgebaut ist. Und nur dann habe ich sie bestanden. Es ist gar nicht darum gegangen, wie gut Englisch ich eigentlich kann, sondern nur, wie gut ich die Aufgabe kann. Und so kommt es mir auch ein bisschen vor, jetzt bei dieser Gymi-Prüfung, obwohl ich die nie gemacht habe. Und auch nie werde machen. Jemand von euch hat Elisabeth Stern schon angesprochen und sie sagt ja, dass 30% nicht als Gymi gehören. Und mich würde es noch interessieren, wie sieht es aus mit einem IQ-Test? Sie raten dazu. Es gibt Länder, die das möchten, auch zu einem späteren Zeitpunkt. Wäre das eine Option?
Ja, ich bin nicht ein Fan von der IQ-Testung oder das Intelligenztesten. Das ist etwas, wo letztlich sehr abhängig ist, auch wieder vom Tag, wo man den Test macht. Man kann auch Intelligenztestung üben. Und man tut mit der Intelligenztestung Genauigkeit ein bisschen vorgaukeln, wo die Intelligenztestung per se nicht ist und nicht gibt. Oder dann muss man sagen, okay, machen wir den Schnitt bei 115, mindestens 115, aber es gibt so eine grosse Streuung und so grossen Fehler, dass man ja dann eigentlich nicht in einer anderen Situation ist als heute. Es ist dann einfach eine andere Form letztlich von Selektion.
Was ich auch noch spannend finde, was man auch bei den Kindern gehört hat, ist ja der Fakt, dass ja, selbst wenn, der letzte Wurf hat das ja gesagt, selbst wenn er könnte, würde er nicht gehen. Also es braucht ja schon auch den Willen. Also nur, wir reden ja von Zahlen, Fakten, dass die einen könnten vielleicht trotzdem gehen, wenn das System anders wäre. All die Faktoren würden stimmen, aber wenn sie dann gar nicht wollen gehen. Also Wille scheint ja doch auch noch dazu zu gehören. Sehe du?
Ja, also ich bin dankbar für das, was du gesagt hast, Oskar. Unser ältester Sohn, hockt auch im Publikum, hat die Kanti-Prüfung problemlos bestanden. Ich glaube, wenn man einen IQ-Test machen würde, würde er auch in die Kanti rutschen, vom Können her. Aber es war gar nicht das Thema gewesen. Es war gar nicht das, was er wollte. Es war gar nicht das, was auch seine Talente sind. Ich glaube, man muss auf etwas ganz anderes schauen. Welche Talente sind gefordert? Also, man muss mal gerne in die Schule gehen, man muss gerne intellektuell sich betätigen. Es zielt nachher auf eine akademische Ausbildung oder ein Studium ab. Wobei man auch muss sagen, ich habe natürlich den Weg von unserem Sohn natürlich auch problemlos so können unterstützen, weil ich gewusst habe, der steht ihm immer noch offen. Also, man kann problemlos, er kann noch Medizin studieren. Er schließt jetzt den Sommer ab als Automatiker. Wenn er will, könnte er auch noch Arzt werden. Die Möglichkeiten gibt's, aber leider ist das eben der Weg, wo viel zu selten eingeschlagen wird. Die Durchlässigkeit wird zu wenig gelebt, weil es zu wenig bekannt ist, zu wenig gefördert wird und so weiter.
Das ist ein Steilpass für mich. Danke vielmals, weil ein Bub hat ja gesagt, wenn es nicht stimmt, dann kann ich ja immer noch rauf oder runter. Was jetzt noch spannend war, in dieser ganzen Vorbereitung habe ich mich mit vielen Sachen beschäftigt, die ich so nicht gewusst habe oder nicht so detailliert gewusst habe. Und wie wir schon gehört haben, du hast es auch schon angesprochen, mein Weg, ich bin der zweite Bildungsweg gegangen, du auch, Maris, nimmt mich dann Wunder, wie du es erlebt hast. Und erst jetzt, und ich bin doch schon 36, habe ich irgendwie realisiert, aha, also so einfach ist es dann eben eigentlich gar nicht so gewesen. Ich würde auch ganz schnell ein bisschen erklären. Ich versuche es in Kurzform. Nicht so einfach. Aber ich bin in Zeck im Kanton Aargau. Ich bin ein schlechter Sekschüler gewesen, bevor ich die Realität kurz vor Schluss. Vielleicht noch wichtiger, ich bin mit meiner Mutter alleine aufgewachsen. Und ich würde sagen, sie ist mit anderen Sachen beschäftigt gewesen, als jetzt zu schauen, wie es mir in der Schule geht. Also ich bin dann vier Sachen geschnuppert. Hochbauzeichner, Schreiner, Koch und Zimmermann. Und schon beim Hochbauzeichner haben sie mir schon am Telefon gesagt, du kannst zwar kommen, aber eine Lehrstelle bekommst du nicht. Rein wegen Noten. Die haben mich ja noch nicht gesehen. Es ist dann der Koch geworden, wie ihr schon gehört habt. Meine Lehrerin hat gesagt, und das können da auch Leute bestätigen, hat gesagt, du kannst froh sein, dass du noch Kochlehre kannst machen. Gut. Dann habe ich die Kochlehre gemacht und ich habe dann schnell zu den Besten von der Klasse gehört. Und man muss dazu sagen, und das ist mir eben erst jetzt so richtig bewusst worden, ich bin tief gehalten worden, weil zum Beispiel eine Berufsmaturität hat es dann nicht gegeben für diesen Beruf. Und selbst wenn es es gegeben hätte, hat mein Betrieb definitiv im Gastgewerbe nie gesagt, du darfst noch 2. Tag pro Woche in die Schule. Dazu muss man sagen, in der Berufsschule habe ich gefühlt 3 Jahre 3 Sätze gelernt in der Mathe. Ich habe keine Fremdsprache mehr gehabt. Und im Deutsch ist mein Niveau auch eben dort geblieben, wo es vorher war. Ich habe viel Fachwissen gelernt, natürlich, wie man kocht und all das und Fachwissen für den Beruf, aber nicht Allgemeinwissen. Nachher bin ich ins Militär und dort habe ich wirklich müssen kämpfen dafür, bis zum Psychologen, zum Oberst, dass ich nicht als Koch dort reingehe, sondern etwas anderes. Ich musste kämpfen, bin dann Sani geworden. So habe ich dann den Pflegerhelferausweis bekommen, bin Pfleger gsi 5 Jahre und habe dann entschieden, dass ich den Vorkurs für Pädagogik mache. Und ich muss euch sagen, das ist brutal gewesen. Ich bin in dem Vorlesungssaal zu Zoo gesessen und die haben von Arithmetik und Stochastik geredet und ich bin da gesessen und habe gedacht, ich habe noch nie von diesen Wörtern gehört. Ich habe doch noch nie eine Reklam gelesen. Ich habe noch nie so Sachen überhaupt. Das ist für mich eine pure Herausforderung gewesen, das Jahr. Ich habe 100% nebendran gearbeitet und auch im Studium habe ich immer nebendran gearbeitet, weil ich nicht mehr daheim gewohnt habe. Es ist eine bewusste Entscheidung nochmal nachher. Und wenn nicht meine Grosseltern zum Beispiel auch einen Spruchaufenthalt mir ermöglicht hätten, hätte ich bis heute kein Diplom, weil ich nicht ein C1 im Englisch hergebracht hätte. Also wenn man das jetzt mal so anschaut, dann merkt man, es ist schon wahnsinnig schwierig. Ich habe viel Willen gehabt, sicher. Ich habe aber gerade auch Grosseltern und auch immer wieder Leute gehabt, die mich finanziell unterstützt haben und auch immer wieder Leute gehabt, die an mich geglaubt haben. Und ich glaube, diese 3 Faktoren haben überhaupt dazu geführt, dass ich heute da sein darf, dass ich das alles machen darf. Nein. Danke vielmals. Es geht ja nicht um das, aber ich möchte wirklich, es ist mir das mal wirklich, oder jetzt erst so richtig, ich meine, ich habe das schon gewusst, aber als ich das so gelesen habe, ist es mir schon noch mal bewusst worden. Mich würde es wundern, wie hast du das erlebt, Mari? Du hast ja einen ähnlichen Weg gemacht.
Ja, also, ich habe nie gewusst, dass ich wählen werden kann. Es ist so, ich bin jetzt einfach mal auf dieser Welt und lebe mal und gehe in die Schule, weil ich ja muss. Aber ich bin interessiert gewesen, das ist nicht das Problem gewesen. Aber ich bin vom Balkan, Grabowitz, es ist nicht Müller, du wachst auf und du hast das Gefühl, du bist da wieder nicht willkommen. Das ist noch zusätzlich bei mir noch so ein
Ja, ich heiße Hass, das ist...
Aber ich bin eine sehr angenehme Schülerin gewesen, haben sie mir immer gesagt, habe Autorität sehr respektiert und so, mit dem habe ich überhaupt kein Problem gehabt. Aber ich habe einfach wirklich, was ich schon vorher gesagt habe, nie gedacht, dass ich jemals als Schulleiterin, dass ich das gedacht habe als Teenager, never, oder? Und ich habe dann nach der SEC, also wie gesagt, ich bin dann von der Reali SEC gekommen und es ist ganz einfach gegangen, die 3 Jahre dann. Und habe dann nachher wieder nicht gewusst, was mache. Ich bin dann schnuppern und in dieser Zeit ist das KV so beliebt gewesen. Alle haben das KV gemacht und ich habe mich dann aber entschieden, DMS zu machen. Und wie du gesagt hast, ich bin irgendwie durch meine Karriere immer an Leute gestossen, die an mich geglaubt haben und die meine Herkunft als etwas, als einen Pluspunkt gesehen haben. Auch nur schon mein Lieblingslehrer ist der Herr Klossner aus der 3., 4. Klasse, weil er, muss man auch bedenken, er war Schweizer gewesen, verheiratet mit einer Brasilianerin. Und er kennt das, er weiss, wie das ist, wenn man Ausländer ist, ist er immer in einem fremden Land. Und er hat mir dort damals gesagt, du hast schon einen Pluspunkt mehr als alle anderen Kinder da innen, du kannst eine Sprache mehr als sie. Und das ist so, wow. Ja, als Kind. Und genau diese Punkte im Leben bringen einen ja weiter, wo man eben das Positive ja sieht, eben die Talente sozusagen. Und das ist dann so weitergegangen. Ich habe nachher DMS, FMS heisst ja jetzt, glaube ich, gemacht. Und nachher Schauspielschule ist auch so entstanden. Wir hatten dann eine Filmprojektwoche in der DMS mit dem Michael Finger. Und er hat mir dann gesagt, hey, du musst unbedingt Schauspielerin werden. Und ich so, okay, ja, dann werde ich das. Und habe dann das Diplom, also die, wie hat jetzt die geheißen, in Zürich Ding gemacht, ich weiss nicht mehr den Namen, die gibt's auch nicht mehr, die Schauspielschule mehr auf Film spezialisiert und ja, hat dann ein Jahr auch im Theater als Schauspielerin geschafft, es hat mega Spass gemacht und alles. Und dann habe ich meine Kollegin ins Klassenlager begleitet und gemerkt, wie cool eigentlich Kinder sind, dass die viel cooler sind, sorry, als die Erwachsenen. Und dann hat meine Kollegin auch gesagt, und sie ist auch Kroatin von der Herkunft, hat aber einen besseren Namen, sagen wir so, Gavara. Ist ein kroatischer Nachname, Cevara eigentlich, aber sie hat irgendeinen einfacheren Weg gehabt. Und sie hat mir dann gesagt, hey, du kannst so gut mit Kind, wird doch Lehrerin. Und ich so, ich? Also, okay. Und dann habe ich mich einfach mal angemeldet. Das ist wirklich so. Und das sage ich auch, ich meine, du hast ja vorhin gesagt, mit den Analphabeten, das ist so für mich Fokus auf die Defizite von diesen Kindern. Und ich wünsche mir Fokus auf Talent, weil ich wette, jedes einzelne Kind oder Jugendliche von denen hat ein Talent.
Brennt's unter den Nägeln, gell?
Also eure beiden Lebensgeschichten, die zeigen ja, dass Entwicklung mit 12 noch nicht fertig ist. Wir müssen uns ja bewusst sein, dass man sich lebenslang entwickelt. Und natürlich sind die ersten 20, 25 Jahre sehr wichtig. Oder? Aber wenn ich jetzt sage 25 Jahre, ich meine, wir wissen heute, dass die Hirnentwicklung wahrscheinlich dann irgendwann, als wenn mit 25 abgeschlossen ist. Mit 25, nicht mit 12 und auch nicht mit 16. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns immer wieder bewusst sind, dass wir ganz, ganz viele Kinder und Jugendliche haben, die auch mit 16 und auch mit 20 Entwicklungspotenzial haben. Und ich glaube, es ist extrem zentral, dass wir uns um die Menschen kümmern.
Aber wenn man eben den Stempel hat, dann hat man ja dann eben schon, also ich habe ja wie müssen kämpfen, zu dem Sekreal-Ding rauszukommen, weil man mich ja auch eben, also das ist ja nicht ein Stempel, wo man mir das direkt gesagt hat, aber das Niveau hat mich ja dort wie gehalten. Das habe ich ja vor allem auch aufzeigen, weil ich ja eben gar nicht die Chance dann gehabt habe,
zu einer BM machen oder so. Wenn wir vom Kind aus denken, wenn wir sagen, Selektion ist so, wie wir sie machen, da, jetzt, zu früh, auf die Art.
Das ist ja, was wir jetzt hier besprechen, ist eben die Tree-Studie, die du auch gesagt hast, seit 25 Jahren wird das untersucht von Thomas Meyer. Und dort geht's wirklich darum, wo Jugendliche begleitet werden und man schaut, was nach ihrer Schulzeit, wie sie ihren Weg weitergehen. Und die zeigt, dass Akademikerkinder doppelt so hohe Chance haben, einen Uni-Abschluss zu machen als Nicht-Akademikerkinder. Margrit Stamm, die ihr sicher auch alle kennt, unterstützt das natürlich, sieht das auch so. Sie sagt ja viel von der Aufstiegsangst auch und dass eben ein Elternhaus Match entscheidend ist. Beatrice, du bist Gymnasiallehrerin und Berufsschullehrerin, das finde ich ja noch spannend. Du hast ja wie beide Jugendliche.
Alle. Von der EBA über die normalen Berufslehre, dreijährig, vierjährig, beide. BM-Klasse, also wirklich Gymnasiallehrer-Klasse, alles. Fachhochschule, einfach alles unterrichtet. Und das ist total spannend. Und als Lehrperson ist es irrsinnig interessant, mit EBA Jugendlichen zu arbeiten. Weil eben, man kann dann Talent, man kann eine Art einen Schatz heben, oder? Und das ist mega dankbar. Und als Gymnasiallehrerin hat man einfach ganz eine andere Aufgabe. Und das ist einfach so, oder? Und ich glaube, wir müssen einfach anerkennen, dass wir die, wo ins Gymnasium gehen und wo gern gehen und wo selber gehen, selbstverständlich. Und ich habe vorher schon gesagt, dass ich finde, dass es falsch läuft mit der Selektion, oder? Also da nichts, keine Kritik an dieser Kritik.
Die Prüfung, ist so. Das ist
ja,
Problem.
Genau, das habe ich schon gesagt. Aber die wirklich dorthin passen und dorthin gern gehen, die sollen wir doch das machen lassen. Also die finden dort eine Erfüllung, die finden dort Freude, die lernen die Sachen gern und so weiter. Ich verstehe nicht, warum man die nicht lassen soll. Das heisst nicht, dass man nicht die anderen, eben, wie ich es auch mache, EBA-Lernende genauso ernst nimmt, denen genauso viel Sorgfalt angedeihen lässt und mit genau der gleichen. Man braucht einfach andere Fähigkeiten, oder? Ich bin doch als Erziehungswissenschaftler viel mehr gefragt. Mit EBA-Lernenden, weil das sind ganz andere Fragen und Thematiken, der Jenny weiss es, oder? Ich habe ihn auch schon befragt deswegen, oder? Wie ADHS, was könnte ich machen, wie könnte man mit dem umgehen und so weiter, alle diese Sachen. Und ich finde das genauso spannend, oder? Aber ich finde, das ist kein Grund, dass man jetzt zum Beispiel das Langzeitgymi müsste ab. Das ist für mich überhaupt kein Grund.
Thomas, du bist Sek-Lehrer. Du hast auch viele Jugendliche auf dem Weg begleitet, um eine Lehrstelle zu finden, auf den nächsten oder weiteren Bildungsweg. Wie hast du das erlebt? Und hast du auch so Situationen jetzt wie bei uns erlebt, wo ja, wenn die Kinder vielleicht schon oder die Jugendlichen dann eine Art Stempel haben und sich vielleicht auch gar nicht so viel zutrauen, obwohl vielleicht mehr Potenzial rum wäre.
Ja, es ist definitiv so, dass es Selbstlimitierungen gibt aufgrund vom Erlebnis. Und auf was für Familie kommt man? Was hat man erlebt in der Schule? Wie bin ich mit ihnen umgegangen? Und ich denke auch, also ich gebe ganz vielem Recht, was du gesagt hast. Ich denke genau, je vulnerabler das Jugendliche sind, und das sind vielleicht derartige, die nicht so das Potenzial haben, vielleicht zum den IQ wieder bemühen, vielleicht nicht so viel Potenzial haben oder nicht so schnell können lernen oder ein anspruchsvolles Milieu haben, die Heim, wo sie nicht so supporten. Die sind wahnsinnig darauf angewiesen, auf die Expertise von Menschen, die hohe Fähigkeiten haben im Umgang mit Menschen. Sie können fördern, Schätze können heben, das finde ich wunderbar. Ich bin einfach dort nicht einverstanden, wo es ums Gimmick geht. Dort geht es auch darum, zum Schätzen. Eben auch dort sind Talente. Und ich glaube, dort geht es auch nicht darum, dass man einen Einheitsbrei macht. Ich glaube, so hast du es auch nicht wollen verstanden wissen. Aber du hast wie einen Unterschied gemacht zwischen diesen zwei. Und ich denke auch, dort geht es darum, dass man die Talente fördern kann. Und unsere Aufgabe in der Volksschule ist es, eine Selektion zu machen. Das heisst auch, der Fendt, das ist eine der Aufgaben. Wir als Verband sind einfach an dem Punkt, wo wir sagen, es passiert zum falschen Zeitpunkt. Und die Selektion, die sollte nicht mit 12 stattfinden. Aus entwicklungspsychologischer Sicht sollte die nicht dort stattfinden und sie ist auch nicht notwendig. Sie findet später statt. Eine der Aufgaben der Volksschule ist es, dass die Kinder, die Jugendlichen, dorthin kommen, wo ihre Talente sind. Und das sind einfach unterschiedliche Wege und die gilt es zu anerkennen. Und das ist auch gut, dass das so ist. Aber auch der Zeitpunkt ist einfach nicht ganz der richtige, den wir jetzt haben.
Danke. Zum Schluss noch, bevor wir zum Leistungsdruck kommen, weil das möchte ich schon noch sehr gerne mit euch anschauen. Wir haben jetzt wie herauskristallisiert, es gibt verschiedenste Faktoren, die dazu beitragen. Vielleicht jetzt aber noch ein bisschen, also nicht in Zukunft, aber so schauen, was man vielleicht auch machen kann, um Kinder zu unterstützen. Du hast mir erzählt im Vorgespräch, dass ihr bei euch an der Schule ja doch auch einige Sachen möchtet. Auch Elternaufklärung, das kenne ich auch. Es ist ja schon angesprochen gewesen, das hast du gesagt am Anfang, dass ja schon Eltern mit in der dritten, vierten Klasse gekommen sind. Das habe ich auch gehabt. In Hünenberg ist das gewesen, wo natürlich auch am Zugersee ist ähnliches Klientel, darf man glaube wirklich so sagen, das ist ja nicht respektierlich, aber wo dann gefunden haben, was muss man machen, dass mein Kind das Gymi kommt? Und ich bin da gesessen und gefunden, ja, also wir sind in der dritten Klasse. Aber dann habe ich gemerkt, es sind auch Experts, sie sind sich andere Bildungssysteme gewöhnt. Also wenn man das College nicht macht, in den USA oder so, ein Abitur nicht hat in Deutschland, dann ist das definitiv viel schlimmer als jetzt bei uns, wenn man Kanti nicht machen kann, also ihrer Sicht natürlich. Und es ist dann wie vorbei. Und wenn die Aufklärung ist nötig, das habe ich schon gemerkt, wie, was möchtet ihr da zum vielleicht, ja, auch, also einerseits Sprachbarrieren, aber eben auch das Wissen über unser Bildungssystem ihnen näher zu bringen und verständlich zu machen?
Ganz einfach, du zeigst ihnen das auf. Da kannst du ja googlen, Schweizer Schulsystem, und dann kommen die schönen Darstellungen und dann erklärst du ihnen, dass es nicht darauf ankommt, ob A oder B. Also dort geht es mehr darum, ihnen die Angst wegzunehmen, oh, mein Kind kommt ins B, das ist ja ganz schlecht, aus dem wird ja nichts, weil das ist in den Köpfen der Eltern. Und dort steht ja bei diesen Darstellungen, es gibt ja verschiedene, aber es sind ja immer, ist immer der gleiche Weg, und dort steht ja immer nur unten Sekundarschule und nicht A, B, Abteilung. Mhm. Und dann habe ich das meistens als Lehrperson und dann so erklärt, es kommt nicht darauf an, jeder Weg ist offen, wenn das Kind den Jugendlichen das nachher dann später will. Und was wir aber jetzt auch als Schule, und das gewöhnt natürlich auch unseren Lehrpersonen, jetzt als Schulleiter auch weiter, hey, zeigen doch, dass er den Eltern Gespräche nimmt, mit den Eltern den Druck weg und die Angst, und somit nimmt sie ja dann auch den Kind weg. Was wir aber auch noch machen ist, und das können wir, wenn wir Quimsschule sind, wir haben Future Kids, das ist quasi so eine Nachhilfestunde, die wir beantragen können. Das sind dann Studierende, nicht Pädagogen, also jetzt die Richtigen, die kommen und dann vereinbaren welchen Tag und kommen dann einmal pro Woche und helfen dann ein Kind, wo die Heim nicht Deutsch als Erstsprache haben und dann sie dann quasi unterstützen beim Lernprozess, den sie dann haben. Und wir haben noch Chancen wie die, wo wir auch immer den Eltern das Herz legen. Und das ist dann halt einfach. Und ich glaube, da ist wieder dann die grosse Sprachbarriere, die dann halt die Eltern nicht verstehen. Also man muss dort bei Chancen wie die, wenn die Eltern eine Steuerabklärung abgeben. Und ich glaube, da ist natürlich wieder so eine Hürde, wo man dann nicht einfach so schnell macht. Aber ja, wir probieren immer das halt zu verkaufen sozusagen, ja, oder? Also geschmackhaft zu machen. Und wir machen auch oft Weiterbildungen für die Eltern. Und es ist dann halt auch leider so, also wir haben schon Fälle gehabt, wo dann halt, wir haben 3 Übersetzer gehabt und keine einzige Eltern. Also, was natürlich wahrscheinlich in anderen Orten ganz anders wäre. Ja,
wahrscheinlich dann alle kommen.
Genau. Ja.
Ja, das kenne ich auch. Also, aber man muss auch dazu sagen, dass sie manchmal einfach ein anderes Leben führen auch.
Absolut. Und was ich noch ergänzen
wollte. Und ja, so weiter, genau.
ja, sie hat auch die Zeit, dass es sind Eltern, die, wie du gesagt hast, zwei Jobs haben. Also, sie haben gar keine Zeit, oder? Mhm. Und sie trauen sich auch nicht zu fragen, die Eltern. Das ist gross. Wir haben auch noch ein Infokaffee bei uns. Das ist von der Caritas, Zusammenarbeit mit der Caritas. Das findet immer an einem Nachmittag statt, wo die Eltern kommen und Fragen stellen können. Und dort hat es auch immer Übersetzer dabei und sie erklären dann, sie kommen dann manchmal auch mit Formular, was muss ich ausfüllen und machen und tun. Und dort werden dann auch, und dort trauen sie sich dann auch Fragen zu stellen. Also sie trauen sich nicht, auch bei den Lehrern. Also was der Lehrer sagt, das ist dann so. Und darum erkläre ich mir einmal auch die Zahlen, den grossen Unterschied, wo halt andere Eltern kommen und darauf pochen, hey, ich will, dass mein Kind ins Gymnasium kommt. Also ich habe jetzt einen Fall als Schulleiterin, wo wir, das Thema im Kindergarten haben, wo ich einfach denke, hey, also lass mal das Kind zuerst mal ankommen. Und das ist bei den, sagen wir mal, Ausländereltern nicht der Fall. Also sie ziehen sich da recht zurück und das Kind ist dann auf sich allein gestellt, sozusagen. Obwohl es wahrscheinlich super Talent hätte, aber...
Aber ich muss mir sicher genauer heranschauen, dass man eben Kind schon früher auch, oder eben mit den Eltern schaut, dass sie wirklich verstehen, was es auch für Optionen gibt und dass ja. der Weg nicht vorbei ist. Was dort eben ja fest mitspielt, ist der Leistungsdruck. Das ist ja dann eine Folge davon, wenn eine Selektionierung stattfindet oder kann eine Folge davon sein. Und zum Einstieg wollte ich natürlich ein Kind fragen oder von ihnen wissen, ob es denn wirklich so ist, ob sie Druck haben und wie sich das auch anfühlt. Und wir hören da zusammen rein.
Es gibt halt einem Druck und dann denkt man, wenn man mal zum Beispiel eine schlechtere Note hat, oh nein, jetzt schaffe ich das nicht und dann kommt es im Zeugnis ein bisschen schlechter und dann kann man seinen Job nicht machen.
Es kommt von dir selber am meisten, weil du denkst in deinem Kopf, ich schaffe das jetzt, ich muss das können, sonst kriege ich nachher kein Geld, kriege keinen guten Job und dann ist alles schlecht.
Ich hoffe, dass ich gute Noten bekomme, aber meistens passiert es ja nicht. Man hat halt einfach immer Angst, dass man keinen Job bekommt und dann einfach obdachlos wird.
Der Druck kommt von mir selber, weil ich selber gut möchte sein und gute Noten haben möchte.
Ich mache mir manchmal auch selber den Druck, aber manchmal sind es auch die anderen Personen, weil zum Beispiel deine Lehrerin gibt dir ja Noten und dann, wenn du eine schlechte Note hast, gibt dir das ein ganz schlechtes Gefühl und du denkst, oh nein, meine Eltern werden mich zusammenschießen und sie sagen, wenn du so weitermachst, hast du nicht erkannt.
Ich bereite mich auch für die Prüfung vor und es ist auch viel Druck und man kann auch weniger abmachen und so, man muss viel lernen zu Hause.
Am Abend kommt der feste Druck, zum Beispiel, wenn wir Noten zurückbekommen haben am Tag. Und das ist zum Beispiel nicht so eine gute Note. Dann willst du sie wie halt auch am nicht den Eltern zeigen, weil das Angst gibt und so.
Es ist nicht ein saurer Druck, also dass du wütend bist. Es ist ein trauriger Druck. Der kommt vor allem, wenn du einschlafst.
Und der Druck, bin ich nie gewesen. Ich habe einfach mir selber Ziel gesetzt und der Druck bin ich eigentlich nicht gewesen.
Ich bin halt schon immer wieder ein bisschen nervös, wenn ich gerade Prüfungen habe und dann wirklich auch sehr nervös bin. Das gibt es bei mir schon amix. Das ist halt eigentlich auch normal.
Ja, ich habe ein bisschen drunter geschaut. Gesichter haben schon viel gesagt. Man hat gehört, Kinder, die sich Druck selber machen, das ist sogar sehr oft gefallen, muss man sagen. Kinder, die Druck von anderen haben, ich habe sogar gehört, Druck von Lehrpersonen, das haben wir jetzt. Ich kann natürlich, muss es ehrlich sagen, ich darf ja auswählen, was da gespielt wird, aber ich kann trotzdem wählen, dass ihr ein gutes Abbild bekommt, dass ich jetzt da nicht Tendenzen schon zeige, sondern es ist wirklich die breite Vielfalt. Aber es hat auch geheissen, ja, die Lehrpersonen geben mir schlechte Noten, deshalb habe ich den Druck. Zukunftsängste hat man auch ganz klar rausgehört von Obdachlosigkeit und kein Job. Du bist der Fachmann, Oskar. Was lösen die Antworten aus, wenn du das hörst?
Ja, natürlich Betroffenheit, weil wir haben eine Gesellschaft, die offensichtlich sehr viel Druck ausübt auf die Kinder. Und mit Gesellschaft meine ich wir alle, ob wir Eltern sind oder ob wir Schule sind. Es ist ja so, dass das nicht einfach Einzelaussagen sind von Kindern, die du besonders ausgesucht hast, sondern es ist tatsächlich so, dass man das auch messen kann. Es gibt sehr viele Studien weltweit und nicht nur in der Schweiz, sondern es ist nicht nur ein Schweizer Phänomen, es ist ein Phänomen von den westlichen Industrieländern, dass das eigentlich überall ähnlich ist, dass der Leistungsdruck drauf geht. Und da kann man messen, wie gesagt, mit verschiedenen Instrumenten und das ist etwas, wo man seit etwa 20 Jahren sieht, dass das ansteigt. Die Gründe sind komplex, die sind nicht einfach. Es ist nicht einfach so, dass man sagen kann, das sind die sozialen Medien, die das Ganze machen. Das sind so grosse gesellschaftliche Trends, die man auch als Megatrends kann bezeichnen. Oder wir sind eine Gesellschaft, die seit den 70er, 80er Jahren, wo die Wettbewerbsfähigkeit von der Staaten sehr zentral geworden ist, sehr wichtig geworden ist, wo man gesehen hat, Bildung ist eine ganz wichtige Ressource für einen Staat. Dort muss man auch investieren. Es ist natürlich auch so, dass der Perfektionismus der Menschen extrem stark zugenommen hat. Es gibt sehr viel so Perfektionismus-Fragebögen. Also man kann den Perfektionismus, den wir haben, von jedem Einzelnen hat, kann man messen. Und das sieht man auch in grossen Studien, dass von der ganzen Gesellschaft der Perfektionismus zugenommen hat. Also es zeigt alles eigentlich in eine Richtung. Und das, was die Kinder gesagt haben, das widerspiegelt das, was im Moment in der Gesellschaft passiert. Und das ist auch nicht einfach, dem zu entgegnen. Das ist etwas, glaube ich, was wir alle zusammen machen müssen, auf ganz vielen Ebenen. Auf der Ebene im Umgang mit dem einzelnen Kind innerhalb der Familie bis auf die Ebene der Politik und der Gesellschaft. Wie können wir mit dieser Situation umgehen? Weil die Veränderungen, die führen ja auch dazu, dass die psychische Befindlichkeit der Kinder und der Jugendlichen schlechter geworden ist. Und ich glaube, das muss ich nicht sagen, das ist in aller Munde. Wir haben unglaublich hohe Zahlen von Kindern und Jugendlichen, wo es nicht gut geht, wo Entwicklungsstörungen haben, wo psychiatrische Erkrankungen haben. Etwas, was wir in den letzten 20 Jahren nie so gesehen haben. Da gibt es jetzt auch Untersuchungen, die zeigen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem, was in der Gesellschaft passiert und so, wie es den Kindern geht. Und ich glaube, wir müssen uns bewusst sein, dass wir etwas machen müssen. Mhm. Und wie gesagt, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Es gibt nicht einfach ein Rezept. Das Handy bis 16 verbieten, einfach so. Das ist so total hilflose Massnahmen, oder? Natürlich braucht's Regeln. Natürlich müssen wir schauen, wir brauchen gewisse Regeln, die wir einführen müssen im Umgang mit den digitalen Medien. Aber es gibt ganz, ganz viele andere Sachen, wo wir müssen schauen, wie wir die Situation letztlich für die Kinder verbessern.
Danke für deine Ausführungen. Das habe ich schon im Vorgespräch, hat mich das wahnsinnig auch mitgenommen. Also, ich meine, eben, wir sehen's, wir bekommen's mit, als Lehrperson, oder auch natürlich auch jetzt in den Medien von Kinderburnouts und was wir jetzt alles reden. Aber ist es nicht auch, also jetzt abgesehen von der Selektion, etwas, was sich gesellschaftlich verändert hat? Und das stelle ich mir so schwierig vor, wie wenn man von dem wegkommt. Also, die Selektion könnte man ändern, vielleicht. Aber, dass wir als Gesellschaft ja schon sehr hohe Erwartungen haben und eine Vorstellung haben, was eine gute, ich habe das Gefühl, zum Beispiel eben schon nur den Wert von einer Lehrstelle oder einer Lehre zu machen. Natürlich müssten wir jetzt da wieder, das kommt wieder auf den Wohnort und so weiter drauf ab, aber es hat sich schon auch verändert, oder? Wie siehst du das mit den gesellschaftlichen Vorstellungen?
Ja, natürlich gibt's den Trend zu dieser Akademisierung, wo wir als Gesellschaft natürlich auch durchaus haben wollen. Wir sind eine sehr differenzierte Gesellschaft und damit gibt's so einen gewissen Druck auf die nicht akademischen Berufe, oder? Wo wir natürlich auch entgegnen müssen und wo wir schauen müssen, dass die auch eine wichtige Bedeutung letztlich in unserem Land behalten.
Was haben die Kinder für euch ausgelöst?
Ja, das ist mich natürlich betroffen. Das ist, ich habe schon mal in einem Interview gesagt, wenn du einen Ziegelstein auf eine Blume legst, das ist ja auch Druck, oder? Dann wächst die ja nicht mehr, oder? Und ich denke einfach auch, der Druck, den man hat, den wir in unserem System drin haben, woher das auch immer kommt, der tut dem Kind nicht gut beim Lernen. Und ich kenne das von mir selber, wenn ich irgendetwas muss einbiegen, dann ist es ein wahnsinniger Kraftakt. Es klingt mir vielleicht ein bisschen ringer wie anderen. Aber wenn ich einfach aus Interesse mich an ein Gebiet zuwende, dann geht das einfach hin, es geht nachher nicht mehr raus, oder? Und ich denke einfach dort, auf der einen Seite ist das sicher das Elternhaus, wo wahnsinnig viel Druck ausübt, und da haben wir recht wenig Einfluss drauf, die ändern wir nicht einfach so schnell. Wir können es probieren, mit gut zureden, mit Vertrauen aufbauen, etc. Aber ich glaube, wir haben auch Potenzial im Schulwesen drin. Weil da innen sind ganz ein Haufen Lehrpersonen. Wir alle lassen uns jagen im Schulalltag von Lehrmitteln, der heimlichen Lehrplan oder vom Lehrplan, wir müssen da erreichen und so weiter. Und ich habe Gelegenheit gehabt, diese Woche mit jemandem aus einer Sonderschule zu reden, der gesagt hat, wenn ein Kind mal einen Status hat von einer Sonderschule, dann ist der Druck weg und dann können wir anfangen zu arbeiten. Dann kann das Kind anfangen zu gedeihen. Das ist zum Kind im Autismus-Spektrum gegangen. Also könnte die sich entfalten und könnte plötzlich ungeahnte Kräfte entwickeln und lernen, nur weil der Keibendruck weg ist. Am Schluss hast du ein Zeugnis, am Schluss kommst du Noten über, am Schluss muss das Ziel erreicht haben. Und ich glaube, dort liegt auch noch ein bisschen Potenzial im System drin, wo wir noch ausschöpfen können.
Potenzial, hast du konkrete Massnahmen, die man machen müssen? Als Lehrperson, Politik, was müssen wir machen?
Ja, was man müsste machen, das ist ja ganz schwierig, oder? Denn man ist ja irgendetwas anderes, oder? Ja, ich würde sagen, wir in der Schule können sicher dort etwas verändern, indem wir den Fokus auf die Stärken der Kinder legen. Und zwar auf Talent, wo wir es vorher davon kennt. Stärken und damit schwächen wir die Schwächen.
Was würdest du in der Ausbildung in der PH anfangen, würde ich sagen? Beatrice, welche Rolle der Umgang, also wir wissen schon, dass die Eltern den Leistungsdruck unterstützen, aber wie können wir, was müssten wir dort machen, jetzt von der Schulseite her, dass sie vielleicht verstehen, dass es eben weniger, dass es verschiedene Optionen gibt, dass eben der Druck gar nicht entsteht? Können wir etwas machen?
Ich glaube, das ist, es tut mir leid, wenn ich das so ehrlich und nüchtern sage. Das ist extrem milieuabhängig. Und da werden wir bestimmte Kreise erreichen, weil ihnen eben das Kindeswohl wirklich so nah ist, dass sie auch an das denken, oder? Und dann gibt's andere Eltern, die sind wirklich mit ihrem Überlebenskampf beschäftigt, die erreichen wir nicht. Und dann gibt's wiederum andere, die haben einfach ambitionierte Ziele. Und da ist ihnen jedes Mittel recht. Die haben schon selber so ihre Karriere gemacht und die werden das auch über ihre Kinder wieder machen. Da können wir auch nichts dagegen machen. Also ich denke, als Schule haben wir eben viel weniger Einfluss, wenn wir denken. Das ist das, was ich weiß. Und das macht gar nichts. Wir können nicht über die Schulgesellschaft retten oder die Gesellschaft verbessern. Wir können als Lehrer gut mit einzelnen Kindern umgehen. Und mehr können wir nicht. Und als Schulleiter schauen, dass wir ein tolles Team haben, dass die Stimmung passt, dass wir, oder ist es nicht so?
Jawohl.
Und da können wir. Und da können wir. Ja. Und das ist unser Berufsauftrag. Und das machen wir, oder?
Ja, glücklicherweise ist ein Teil von meinem Team da. Und das ist wirklich so. Das ist wirklich eine ganz tolle Geschichte. Ich glaube aber, mit dem können wir an einer kleinen Art haben wir Einfluss auf die Gesellschaft. Und wir können es ein bisschen besser machen für den Bereich, wo wir verantwortlich sind.
Ja, aber nur einfach innerhalb von unserem Beruf. Und nicht mehr.
Und du jetzt gerade gesagt hast, das Wohl der Eltern, für, also das Kindeswohl im Fokus, das klingt ja so gut, aber ich habe gerade vorher gedacht, wissen sie echt immer, was das Beste für ihr Kind ist? Ich muss jetzt vielleicht anders sagen, aber im Sinn von, ich habe schon das Gefühl, dass Eltern kommen und finden, mal Kante ist das Beste für mein Kind und das dann wie Kindeswohl ist, weil sie möchten dem Kind ja die ganze Welt eröffnen, weil dann ist alles möglich und dann bin ich mir nicht sicher, ob das dann das Wohl der Kind ist. Aber wenn wir jetzt auf die Zeit schauen, kommen wir langsam zum Schluss und zuerst kommt der Tobi nochmal. Ihr könnt euch in dieser Zeit, habt ihr aber eine Aufgabe, also ihr wisst sie ja eigentlich schon. Vielleicht habt ihr ja jetzt euren Wunsch geändert nach dieser Diskussion, wer weiss. Aber ihr habt noch Zeit, um euch zu überlegen, was euer Wunsch an die Schule von Mohn ist. Und der Tobi spielt in dieser Zeit ein Lied und wir kommen nachher wieder rauf.
Friends at a congregation where they try to guess if I'm the one for you, guess if I'm the one for you. All the other guys at a consultation where they try to guess if I'm in love with you, guess if I'm in love with you. But when I come back, can we overcome that? Don't wanna start a fight tonight. All the other boys in this congregation, all the other boys in this solitary room, wanna be close to you. All the other boys in this congregation, all the other boys in this solitary world, wanna be close to you. Guys at the celebration, try to get away with you. You and I both know it's true. But when I come back, can we overcome that? Don't wanna start a fight tonight. All the other boys in this congregation, all the other boys in this solitary room, wanna be close to you. All the other boys in this congregation, all the other boys in the solitary world, wanna be close to you. Ooh.
Gelegenheit nutzen, um noch ein paar Leute ganz, ganz herzlichen Dank auszusprechen. Am Ton, der Martin. Natürlich auch Dank an meinen fleissigen Helfer, am Timon, in die Lehre, das Martin. Und ich würde um einen sehr, sehr, sehr grossen Applaus bitten für Damian Haas. Ich würde sagen, wir gehen rein. It feels so right, oh, it feels so good. It feels so right, oh, it feels so good. It feels so right, oh, it feels so good. I'll leave the points in his congregation. I'll leave the points in his solitary room. Wanna be close to you. Points in his congregation. I'll leave the points in the solitary world. Wanna be close to you. Ooh, 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 ooh. All the other points.
Thank you.
Merci vielmal. Merci vielmal, Tobi. Der Wunsch ist geäussert worden, dass wir doch noch reden. Jetzt machen wir's. Also. Reden wir gleich noch. Weil, du bist ja an einer Realschule, ja, auch Musiklehrer, gell? Das ist ja noch spannend, wenn wir von diesen verschiedenen Stufen gehen. Du hast auch, du gehst jetzt in Neuenhofschule, gell? Und dort gehst du
Musik.
Ja. Aber nicht nur real, oder?
Ich bin, also, zumindest in Neuenhof, also im Kanton Aargau, wenn wir Leute vom Aargau noch da haben. Also gut. Und, ich habe dort Primar- und Oberstufe, also Sekundreal.
Und wie hast du es empfunden, jetzt, wenn du mit denen zusammen schaffst, von das du hast jetzt auch zugelassen, wo wir geredet haben? Kannst du den Druck oder auch die, also sind ja dann, die Selektion ist schon passiert, aber wie erlebst du das in deinem Alltag?
Also, bei den einen ist es eben noch nicht gewesen. Ich habe immer eben auch etwa Primar und, ich habe sehr, sehr viele Sachen von denen, die ich erlebe, jetzt mega auch bestätigt gehört heute Abend mit Sachen, die ihr gesagt habt. Und was Schöne ist sicher an meinem Fach ist, dass es eben nicht ein Promotionsfach ist. Das heisst, ich muss dort nicht gehen sagen, ja, wo durch geht's, jetzt bei denen, die noch nicht selektioniert worden sind. Und es gibt ja auch die, die wollen wechseln, Realschülerinnen, Schüler, die in die Säcke gehen wollen. Und man merkt über die Musik schon erstaunlich viel. Also, aber eben auch manchmal, also klar, wenn jemand einfach total gut ist, merkst du das dort schon sehr oft, aber gleichzeitig gibt's eben auch die, wo vielleicht sonst nicht so wirklich gelingt, aber wo in der Musik mega können brillieren. Und das gibt's wirklich ein paar Beispiele von Leuten, die unglaublich musikalisch sind. Aber das ist irgendwie so das Einzige, was sie wirklich können zeigen. Das ist ja auch das, was ihr gesagt habt, über Stärken. Und das ist dort, Schöne an meinem Fach, dass ich wie so einen geschützten Rahmen habe, wo sie vielleicht können brillieren, gerade derartig, wo vielleicht sonst nicht so können, brillieren.
Ich bin dir sehr dankbar, dass du genau das jetzt gesagt hast. Das war nicht abgesprochen gewesen. Wir haben nicht einmal gewusst, dass wir miteinander reden. Aber es hat sich sehr gelohnt, weil du hast jetzt etwas gesagt, wo mir sehr wichtig ist und wo ich glaube nie wieder verstehe, ist, dass man zwei Fächer, bei gewissen Kantonen drei Fächer anschaut, die entscheidend sind für die Selektion. Alles andere zählt nicht. Und das lernen Kinder, muss man ehrlicherweise sagen, schon sehr früh. BG, Sport, Musik. Es ist egal, was man für Noten hat. Und das ist total schade. Und ich glaube, da geht auch ganz viel Potenzial und Talent verloren. Aber schön, bist du da und machst deine Leidenschaft. Die spürt man.
Also, gleich mal zusammen.
Dann dürftet ihr nochmal raufkommen zu uns. Ich habe vorher schon gesagt, wir kommen zum Schluss von dieser Podcast-Folge, von dem, ja, es ist ein bisschen eine Mischung, man weiss es nicht so genau. Es hören ja dann nachher auch Leute das daheim. Aber wir kommen zum Schluss von dem ersten Live-Podcast, so ist es korrekt. Und Marinella, ich möchte gerne mit dir starten. Was ist dein Wunsch an die Schule von morgen?
Mein Wunsch ist, dass wir eine Schule können bieten können, diesen Kindern und Jugendlichen, die ihre Talente nochmal entfalten können und wegkommen von dem, eben, wie vorhin schon schön gesagt worden ist, Mathe ist wichtig, Deutsch ist, weil das ist nicht das Leben. Das Leben ist noch ganz viel mehr, dass sich das System nicht
als ein System soll sich an die Kinder richten und nicht die Kinder als System. Das wäre mein grosser Wunsch, sodass wir starke und gesunde junge Menschen heraus begleiten können.
Merci. Oskar, was ist dein Wunsch an die Schule vom Mond?
Ich muss ein bisschen ausholen.
Du hast Zeit.
Wir haben ja seit den 1950er Jahren Zürcher Kinderspital die Langzeitstudie gemacht. Die Zürcher Longitudinalstudie. Wir haben zwischen 1950 und etwa 2000 über 1000 Kinder gesehen. X-mal während der Kindheit. Über 25 Mal. Wir haben die Menschen wieder eingeladen und tun die Menschen wieder einladen heute. Seit 2019 haben wir viele wieder gesehen. Von der ersten Zürcher Longitudinalstudie sind die meisten zwischen 65 und 70 gewesen. Wir haben narrative Interviews gemacht, wir haben sehr viel gefragt, wir haben auch standardisiert gefragt. Wir haben zum Beispiel gefragt, wie zufrieden sie mit ihrem Leben sind. Und wir haben versucht zu verstehen, welche Faktoren in der Kindheit machen denn, dass man mit 65 zufrieden ist mit dem Leben. Und es ist recht erstaunlich, weil es sind nicht die harten Faktoren gewesen, die irgendwie relevant gewesen sind für die Zufriedenheit mit 65. Sondern es sind die Weichen gewesen. Und was ich mir eigentlich wünsche, ist eine Schule, Lehrpersonen, die sich bewusst sind, dass die Schule nicht nur Bildungsauftrag hat, Selektionsauftrag und Qualifikationsauftrag. Dass die Schule nicht nur einen Auftrag hat, das Kind aus dieser unreifen Phase auszubegleiten, sondern dass die Schule auch andere Aufgaben hat, da sie für das Kind sich um den Zustand, den die Kindheit ja auch manchmal hat, nämlich das Da und Jetzt sich zu kümmern, wo das Kind soll soziale Fähigkeiten erwerben, wo das Kind soll Gemeinschaften erleben. Weil genau das haben ganz viele in der Zürcher Longitudinalstudie mit 65 gesagt. Es war nicht mein Bildungsweg in der Kindheit und in der Jugendzeit, die relevant war, sondern es waren Beziehungserfahrungen. Und das ist das, was ich mir wünsche, dass das die Schule, was auch immer die Schule ist, sich wirklich zu Herzen nimmt und die Lehrpersonen lebend.
Danke vielmals. Bevor wir zu den Wünschen von euch zurückkommen, habe ich auch noch einen Wunsch, nicht an die Schule von morgen, sondern auch an das Publikum und auch die dann eben daheim vielleicht zuhören. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Das muss ich da noch drücken, dass man dann auch sieht. Wenn es grün ist, ist es eben die normale Folge, die reguläre Folge, die immer am letzten Montag vom Monat rauskommt. Der Monat ist das gewesen. Nein, letzten Monat war es zum Thema Hausaufgaben. Und diesen Monat wird es dann sein, das Thema Diversität mit der Anna Rosenwasser. Also sehr spannendes Gespräch mit ihr gewesen. Und das kann ich sehr empfehlen, dass man dort reinlässt, abonniert und natürlich auch bewertet. Die Idee ist, mal schauen, ob das klappt, dass dann dem kann man nachhören. Aber auch nachschauen. Ihr habt vielleicht gesehen, dass da ein paar Kameras rumstehen, dass man dann den kann schauen kann. Ja, und falls euch das wahnsinnig gut gefallen hat, oder die, die eben zuhören und denken, jetzt habe ich etwas Cooles verpasst, die dürften sonst an den zweiten Live-Podcast kommen in Basel am 2. April im Sudhaus. Dort geht es dann ums Thema Integration. Muss die integrative Schule neu gedacht werden? Das ist in gut 2 Monaten. Und wir würden uns mega freuen, hat Stiftung Mercator natürlich, wenn ihr wieder von mir redet, wenn ihr wieder vorbeikommt, wenn ihr anderen können davon erzählen könnt. Und ich glaube, auch das ist natürlich ein brandaktuelles Thema. Gut, wir kommen noch zu den 2 letzten Wünschen, die ich natürlich auch werde hören. Beatrice, was ist dein Wunsch an die Schule von morgen?
Ich finde einfach, wir haben jetzt so viele Lehrpersonen auch von uns. Das, was natürlich das Unterrichten mit allen Herausforderungen nachher auch wieder leicht macht, sind eben die Beziehungserfahrungen, wie schon der Herr Jenny gesagt hat. Aber die machen wir als Lehrer. Sobald uns die Schule Freude macht, selber. Sobald uns die Schule Freude macht, bauen wir die Beziehungen auf mit diesen Kindern. Sind wir eben auch emotional beteiligt am Unterrichten. Und das ist am Schluss völlig egal, ob das eine EBA-Klasse ist oder ein Gymi oder an der Pädagogischen Hochschule. Es ist eigentlich immer das Gleiche. Und die Freude an der Schule, die überträgt sich nachher auf die Kinder oder auf die Jugendlichen oder auf die jungen Erwachsenen. Und das ist das, was ich mir eigentlich wieder wünsche. Also weniger Missmut, weniger die haben und die haben, sondern mehr wieder irgendwie okay, wir machen für sie, wir machen einen guten Entwurf, wir machen tolle Arbeit, wir stehen als Team zusammen, wir haben einen Spirit, einen Geist und das wollen wir unseren Jugendlichen vermitteln.
Merci vielmals. Thomas, du bist der Letzte. Was ist dein Wunsch an die Schule von morgen?
Wir haben gemäss Lehrplan haben wir nicht nur fachliche Ziele zu erreichen, Mathe, Deutsch und so weiter, sondern ganz ein grosser Teil sind auch überfachliche Kompetenzen oder Social-Emotional Skills oder sozial-emotionales Lernen. Und In diesem Bereich ist etwas davon, dass Kinder, Schülerinnen, Schüler, Jugendliche auch Entscheidungen treffen können. Und ich wünsche mir eine Schule ohne Selektion, wo Schülerinnen und Schüler lernen, zu entscheiden, auf welchem Niveau dass sie möchten Aufgaben bewältigen möchten. Dass sie den Entscheid selber treffen, auf welchem Anspruchsniveau dass sie möchten arbeiten möchten. Weil das ist ein Ort, wo sie ihre Talente entfalten können, wo sie ihren Stärken entsprechend arbeiten können. Und dann kann es uns gelingen, dass wir mehr fördern, anstatt dass wir filtern.
Danke vielmals. Thomas, Beatrice, Marinella, Oskar, danke vielmals, dass ihr euch heute Zeit genommen habt, dass ihr euch bereit erklärt habt, das Experiment für mich zu wagen. Nein, es ist sehr schön, habt ihr euch Zeit genommen. Es ist wahnsinnig schön, die verschiedenen Meinungen eben zu hören. Und das ist das, was wir uns gewünscht haben, dass es gibt vielleicht nicht einen Königsweg. Und das haben wir jetzt, glaube ich, auch können sehen und gesehen, dass noch Sachen vor uns stehen, die wir können angehen können. Und im besten Fall haben wir wichtige Sachen heute mit heim und können ja vielleicht in der Zukunft im besten Fall etwas ändern. Bildungsreise. Ein Podcast für alle, die Kinder auf ihrem Lebensweg begleiten.